Prost, die Herren. Und ja. Willkommen, lieber Hörer, zur ca. 52. Folge
vom Biertaucher-Podcast.
Genau.
Prost.
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 Mhm. Heute mit Gregor,
mit Horst,
Martin
und Peter.
Mhm.
Durchgemischt. Bisschen.
Danke, Peter.
Bitte.
Keiner will starten.
Keiner will starten, keiner hat eine Themenliste vorbereitet.
Oh ja. Nein.
Nein, also so zum Lesen, wo...
Die generelle, die ist ja auch
die
verstreut.
Die ca. 48 Themen, die ich auf Reddit gepostet habe, die jetzt hinuntergelesen werden.
Ja, Hausmeister-Themen gibt es Themen, weil zwei Hörer haben uns Themen vorgeschlagen, der Andreas mit dem Wappwolf-Thema und ein anderer Hörer hat uns auch noch ein Thema vorgeschlagen zu Torrents und und Podcasts. Das werden wir dann auch anreißen.
Das heißt, du hast dich eingearbeitet in diese Themen?
Ja, ich habe es zumindest versucht.
Hört.
Ich habe es zumindest versucht.
Okay, dann möchte ich etwas probieren, nämlich eine Innovation. Ich möchte Themen mit großer Schöpfungshöhe feststellen. Hat einer von euch irgendetwas selber gemacht? Also selber etwas recherchiert oder installiert oder angeschaut oder selber einen Erfahrungsbericht?
Ja.
Dann würde ich die vor meinen abgeschriebenen Future-Zone-Meldungen rein.
Ich kann zumindest am Anfang mal anreißen, ich habe mit Vektoren rumgespielt.
Wow.
Es gibt ein Vektorenmalprogramm unter Linux.
Inkscape.
Genau, gibt es eh schon ewig,
lange,
oder?
Ja.
Mittlerweile schon lange. Und weil wir brodeln ja ein bisschen, um ein bisschen den Hörer hinter die Kulissen zu führen, an einem vielleicht einen neuen Logo rum. Und deswegen habe ich mir gedacht...
Ah, wir Biertaucher.
Ja, genau.
Ja, stimmt, da hast du ja schon eins gesendet.
Die ersten Arbeitsschritte, die ich gemacht habe. Weil ich mir gedacht habe, Vektorengrafik, SVG, das Format, wäre ja cool, weil das skaliert. Da kannst du riesig groß machen, klein, hast keine Verpixelung. Und ich habe das auch noch nie gemacht, deswegen war das ein ziemliches Abenteuer.
Du hast nie geinkscaped bisher?
Ja, ich habe bis jetzt noch nie was mit Vektorenmalprogrammen gemacht. Ja, und du öffnest es. Am Anfang ist es ein bisschen zach. Ich merke, es ist schon ressourcenhungrig auf meinem Netbook. Braucht es am Anfang, graut sich ein paar Mal aus und so, bis es mal hochkommt.
Und ist so typische Expertensoftware, wo du 5000 Icon hast, damit du gar nicht in Versuchung kommst, dich als Nicht-Könner damit zu befassen, so à la Blender oder Autodesk.
Du, es geht. Wenn man schon den GIMP gewohnt ist, von der GUI her, wirkt es am Anfang wie ein vereinfachtes GIMP, also fast weniger Icons.
Weniger als GIMP sogar.
Genau. Ja. Und du denkst am Anfang, naja, wird schon alles so ähnlich funktionieren. Du hast ja auch ähnliche Werkzeuge wie Linien malen oder so Kurvenlinien malen mit diesen Bezierkurven. Genau, richtig. Aber im Grunde kommst du dann nach und nach drauf, es funktioniert alles komplett anders.
Okay.
Aber ich glaube, es ist, ich kann jetzt verstehen, ich glaube, der Fab von den Linux Outlaws hat schon mal drüber erzählt, dass er auch so fasziniert ist von Vektorenzeichnen. Es hat schon seine coolen Seiten, weil es hat ein bisschen mehr was vom Programmieren als von Zeichnen. Also beim normalen Pixelschuss, dann hast du halt irgendwie so, ladest du das Bild, du malst was drüber und dann noch eins, zwei Ebenen und das war's. Und hier zeichnest du eine Linie und kannst sie aber nachher noch komplett verändern. Also alles bleibt eigentlich bis zum letzten Punkt des Editierens variabel. Und das hat...
Wobei Punkt und eben nicht Pixel. Ne?
Ja, genau. Punkt und nicht Pixel. Also du arbeitest dann eigentlich mit Endpunkten und mit Kurvensteilheiten. Du kannst dann halt bei jeder Linie oder bei jedem Kurvenzug, den du hast, die Parameter einzeln einstellen. Das teilt sich meistens auf in zwei Komponenten, in die Füllung, wo du die Farbe angehen kannst und die Kontur, wo du die Dicke angeben kannst. Und ja, du musst dich halt mal eingrooven. Am Anfang ist es ziemlich, ziemlich kompliziert, aber wenn du dann mal gemacht hast, ist es halt spitze, weil du kannst halt nicht so selber irgendwie was zusammenhauen, irreparabel, sondern du kannst halt immer wieder rumbiegen. Und du musst halt ein bisschen aufpassen. Also ich habe zum Beispiel am Anfang einen Filter eingestellt und dann war auf einmal irgendwie das gesamte Logo rosa und ich habe dann, weiß nicht, eine Stunde rumgetan, um dieses rosane Logo wieder eine Farbe reinzubekommen, bin ich draufgekommen, dass ich einfach einen Filter eingeschalten habe. Und das ist auch da kommt dieses Konzept auch wieder zum Tragen. Du schaltest den Filter ein, der ist dann aktiv. Und du musst ihn auch wieder
aktiv abschalten.
Ansonsten bleibt das nicht. Ja, und was eine besondere Kunst ist, was ich draufgekommen bin, was auch ziemlichen Spaß macht, ist halt vorhandene, einfache Bitmaps, die man hat.
Nachzeichnen.
Richtig, vektorisieren. Da gibt es am Anfang irgendwie so ein Konversionswerkzeug in der Hand.
Also du kannst sogar Bitmap reinladen und er versucht das zu vektorisieren.
Richtig,
sogar.
Relativ gut funktioniert das. Du kannst es noch vereinfachen, dass er weniger Eckpunkte dann am Ende hat. Und klar, du brauchst irgendwie geeignete, also flächige und Fotos natürlich hoch aufgelöste eignen sich total, also nicht ich farbige. Nehme
an, diese kleinen, feinen Linien vom 100-Euro-Schein ist relativ schwer nachzumachen. Ne?
Ja, naja, wenn du das dann zuerst schwarz-weiß machst und dann irgendwie die Linien rausmachst, ja, aber wie gesagt, Fotos eher schlecht, aber wenn du zum Beispiel so ein Schattenrissfoto hast oder so, oder ein monochrome Motive und sowas, die geht total klasse. Also, okay. Da kann man sich spielen, das ist eine ganz, ganz schöne Aufgabe.
In diesem Zusammenhang seien erwähnt die openclipart.org, eine Sammlung wirklich freier Cliparts, die nicht Microsoft gehören, und die sind nämlich alle als Vektoren erhältlich im SVG-Format.
Deswegen, da hast du mir ein kleines Puzzlestein gegeben, weil das gibt es direkt als Suchfenster im Inkscape, dass du dir Sachen importieren kannst. Also da gibt es einen Suchbegriff ein, unten werden dir die passenden von dieser Plattform, die passenden...
Der scrollt wirklich openclipart durch.
Und das du kannst es cool. dann... machen, ja genau.
Wobei man sagen muss, also die ganze Open Clipart ist noch lange nicht so cool wie Microsoft Clipart Gallery, die in jedem Word drinnen ist und die halt wirklich so ist. Du gibst einen Suchbegriff ein und kriegst wirklich schöne Cliparts, aber die ist dann halt mit einer Microsoft-Lizenz verbunden. Die ist zwar sehr liberal, aber sie ist trotzdem, also sie gehören dir nicht.
Also bleibt ein dreckiges Gefühl und vielleicht rechtliche Probleme.
Ja, wobei es ist mir nie ganz gelungen, wirklich zu verstehen, was diese Lizenz eigentlich jetzt erlaubt und was nicht, weil die so kompliziert ist.
Okay.
Und mir auch dann die Lust gefehlt hat, da wirklich mich tief reinzuwühlen, aber ja.
Gibt's.
Es gibt sie, ja.
Ja.
Und wäre toll, wenn viele Leute Open Cliparts machen würden und eben die Open Clipart Galerie stärken würden dadurch.
Ja, können wir unser Logo auch gleich reingeben.
Unseres werden wir dann raufladen, genau.
Über Software kann ich auch was berichten. Ich habe Sparkle Share getestet.
Sparkle Share.
Ja, eine Alternative zu Dropbox.
So ein Cloud-Service.
So ein Cloud-Service. Ich habe es aber bei mir auf meinem eigenen Server laufen. Das heißt,
dein Server tut Tag und Nacht laufen und verbraucht Strom. Falls du um 4 Uhr Nacht aufstehst und irgendwas in der Cloud
drin ist. Server, der läuft aber sowieso, weil der läuft im Rechenzentrum.
Okay.
Backend ist ein Git-Repository. Also ich muss sagen, PC-seitig funktioniert es wirklich super. Pipi-fine, eigenes Laufwerk, also ein Verzeichnis freigegeben, dann
lädt es
automatisch.
Wird das dann über Webbrowser bedient? Oder
nein, das ist so wie Dropbox, dann. Du hast einen Folder, wenn du da was reingibst, dann ist es auf dem Server. Wird synchronisiert auf dem Server.
Okay, dein Betriebssystem macht das sozusagen.
Die Software. Und auf jeden anderen PC wird es dann automatisch synchronisiert. Funktioniert perfekt unter PC und Linux. Gibt mittlerweile auch Android-Frontends dafür. Nachteil da, das ist in der Version 1 des Android Frontend, da gibt es nur One-Way, also Downloaden. Uploaden geht erst mit der nächsten Version.
Das ist schon relativ bitter.
Der einzige Minuspunkt, den ich feststellen musste. Aber ansonsten muss ich sagen, Bedienung, astrein, Funktionalität, astrein.
Wie ist das mit dem Git selber? Ist das Plain-Package, das man drauf gibt? Und das
ganz einmal ist Git, ganz nichts. Du kannst den GitHub nehmen.
Also er benutzt Git-Protokoll eigentlich, um die Cloud zu bedienen.
Git ist eigentlich ein Source-Code-Repository. Mit Historisierung. Und das ist das Backend, wo die Daten drin liegen.
Okay,
Geben Sie da so eine Beispielkonfiguration mit? Oder
das ist ein Tutorial. Das muss nur das Repository anlegen, muss ihm sagen, wo das Repository liegt und fertig.
Okay.
Ja, du brauchst nicht so ein Nahespiel-Tutorial. Du brauchst nur ein Service, also eine Software, die heißt Sparkle Dashboard, um die Android-Telefone damit zu verbinden. Das heißt, die nehmen nicht das Git-Protokoll, sondern die gehen über einen Webserver auf das Sparkle Dashboard. Und das kann eben noch kein Upload. Da mit QR-Code kannst du dein Handy registrieren. Und
das Aber wenn das über das Webprotokoll geht, muss das nicht am Server irgendwie freischalten?
Ja, HTTPS freigeschalten.
Okay.
Oder HTTPS, ganz nach Belieben.
Und warst du jetzt früher Dropbox?
Nein, habe ich nie genutzt.
Also,
das war mal zu suspekt, Daten da irgendwo.
Das heißt, das war jetzt deine erste Wolke, die du wirklich benutzt hast?
Ja, Google Drive verwende ich jetzt gerade noch für irgendwas. Es ist mir halt irgendwie suspekt, wenn man irgendwelche Dokumente, ein semi-legal gekauftes Buch vielleicht dort hochladet.
Ja. Google weiß alles.
Eben.
Ja, es sammelt sich ja langsam. Sparkle Share, das OnCloud gibt es auch als Projekt. Das
Ubuntu One, bitteschön.
Ubuntu One, was ein bisschen, ja, auf jeden Fall cloudet besser auch.
Aber das sind halt Services.
Und dann schon sehr lang lese ich, dass jetzt Facebook und Microsoft so ein SkyDrive machen werden oder so.
Ja, das ist
Microsoft
SkyDrive. Ist schon, oder?
Gibt es schon.
Haben wir, glaube ich, schon geredet davon.
Ja, haben wir schon geredet.
Aber das ist wirklich mit Facebook schon integriert.
Also Microsoft und Facebook, die haben sich ja schon länger verbackelt.
Ja, aber gibt es das schon? Wenn ich bei Facebook einlogge, habe ich es noch nicht, diesen SkyDrive.
Nein, in Facebook ist nichts von SkyDrive zu sehen. Aber wenn du im SkyDrive drinnen bist, keine Ahnung, sieht man von Facebook eigentlich auch nichts.
Und dann noch die Mac-Leute haben ja auch irgend so ein i-Extra.
Die iCloud, aber genau. das funktioniert ein bisschen anders. Die haben was dagegen, irgendwie so mit den Dateien frei rumschupfen. Das ist dann eher, dass du dich als Applikation dort registrierst und dann irgendwie, dass das vor dir versteckt wird. Nur deine Applikationen kümmern sich darum, dass sie sich untereinander unter den einzelnen Instanzen dann synchronisieren.
Also aber du ladest was rauf und dann siehst du es nicht mehr.
Du darfst
gar nichts raufladen.
Ja, genau.
Okay. Das ist für Apple-User halt.
Ja, es wird halt alles der Gedanke, dass das irgendwo liegt und auf irgendwelchen Rechnern. Ich mache das halt auch bei mir. Ich habe zufälligerweise einen, die läuft auf jeden Storage, auf jeden Home-Server, überall kannst du das installieren, dass das normales Cheat im Hintergrund läuft.
Ja, wir haben das eh letztens diskutiert. Wäre schöner, wenn mehrere Leute so die OnCloud oder so Sparkle Share installieren und wenn man das auch ein bisschen verteilen könnte.
Das können wir jetzt
aber dann müsste ich halt mehr tun irgendwie, dass die Leute mehr Server zu Hause haben oder so.
Dann Bitcoin-Wallet drauf, ne? Und dann haben wir eine gemeinsame Katze mit einem Mehraugenprinzip wie ein Vereinskonto.
Stimmt, wird das funktionieren?
Ja, müssten wir mal die Bitcoin-Andreas fragen, wie das genau
wieder
ist.
Mal.
Wieder mal, ja.
Nein, ich verwende es eigentlich dafür, um Daten zwischen PC und Handy eigentlich zu synchronisieren. Wenn man jetzt am PC surft, man findet ein geniales PDF, das man gerade lesen möchte.
Haust du es auf deine eigene Cloud?
Haust du es auf meine eigene Cloud. Oder irgendwelche MP3-Dateien, die man nicht als Podcast hat, haue ich da drauf und habe es dann im Prinzip.
Das Synchronisieren machst du dann händisch oder gibt's da, hast du so ein automatisiert?
Okay. Es werden nur Daten downgeloadet, wenn du sie wirklich willst. Es gibt, am Handy wird es nicht automatisiert synchronisiert. Am PC schon.
Okay.
Am PC wird es sofort, sobald das File da liegt, wird es abgeloadet bzw. downgeloadet. Am Handy wird es nur downgeloadet, wenn du es anklickst.
Das wäre natürlich ein Hit, wenn der das checken würde am Handy, dass er zum Beispiel, wenn du in einem WLAN-Netz bist, synchronisiert und sonst nicht.
Das ist die erste Version, wird sicher in den nächsten Versionen kommen. Die ist noch
und dann,
relativ rudimentär.
Was für mich immer ein Knackpunkt ist bei Cloud Storage, ist, kann ich einen beliebigen Ordner zum Synchronisieren angeben. Hm. Ja, okay.
Weil bei der Ordner ist vordefiniert. Der ist in deinem User-Home.
Ja, schon, aber ich kann ja da einen zweiten dazugeben, der irgendwo anders ist.
Ja, natürlich. Okay, du kannst da Cheat-Repositories machen, so viele du willst.
Okay.
Synchronisiert werden.
Weil das ist ja der Knackpunkt bei Dropbox und SkyDrive. Da habe ich es zumindest mir angeschaut, dass man eben nur diesen SkyDrive-Ordner und den Dropbox-Ordner synchronisieren kann und keine anderen. Haben wir, glaube ich, schon mal diskutiert.
Ja, ich glaube schon. Und da hat der Florian angemerkt, dass es mit Links dann irgendwie geht.
Genau. Ja, und wie ist das, wenn du das eigentlich an Softlink reintust? Also wenn du in diesen Dropbox-Ordner verlinkst,
der Florian hat gemeint,
dann
das
macht
geht.
Er das.
Ja. Das muss man alles ausprobieren. Ich bin noch ein bisschen cloud-faul, muss ich sagen. Ich habe noch nicht den großen...
Das ist ein neues Wort geprägt.
Ich bin noch nicht so synchro-wahnsinnig. Also ich habe noch nicht so einen Anwendungsfall.
Ich bin schon synchro-wahnsinnig, aber nicht auf der Ebene, sondern nur was PIM sozusagen, wie man das früher genannt hat, zu PDA-Zeiten anlangt. Ja, also Kalender, Kontakte, Information Management sozusagen.
Ja. Ich bin dazu gekommen, das war ganz früher Podcast, wenn man mehr als einen PC hat, du hast die Audiodatei dort liegen, arbeitest jetzt zufälligerweise am Firmen-PC gerade, möchtest dort ein bisschen nachschneiden, wieder alles rüber kopieren und USB-Festplatte ist auch ein Krampf.
Das stimmt.
Ich habe ein eigenes Repository zum Beispiel für die Schneidegeschichten.
Vor allem dort hast du kein Limit in irgendwelcher Höhe, ne?
Ja, meine eigene physische Festplatte.
Ja, aber die ist größer als die 2 GB, was
sein Terabyte.
Üblicherweise kriegst du jetzt bei Dropbox
die Rolle.
Ja, wenn wir gleich bei der Cloud sind, können wir das Thema von Andreas kurz besprechen, das er vorgeschlagen hat. Nämlich ein österreichisches Startup, das es jetzt eh schon seit, glaube ich, länger als einem halben Jahr gibt. Es nennt sich Wattwolf. Und ist.
Klingt nach Wappler, gell?
Spricht man es anders aus?
Web, Wolf, aber worum geht es da?
Um die Automatisierung beim Upload, während dem Uploaden auf die Dropbox und das Synchronisieren von verschiedenen dieser Cloud-Angebote.
Also der tut für dich Sachen in die Cloud uploaden?
Richtig, also ich habe mir das angeschaut, ich habe mir dort einen Account zusammengeklickt und du hast da verschiedene Optionen, was er machen soll, wenn du was rauflädst. Okay. Das kann zum Beispiel ein Anwendungsfall ist, du hast PDFs und möchtest daraus EPUBs machen.
Ja.
Kannst du sagen, direkt beim Upload in diesen Ordner werden die Dateien in deinem Google Drive von PDF auf EPUB konvertiert. Mhm. Oder beispielsweise du möchtest, da habe ich auch eine Option gesehen, eine Datei, die in deinem Google Drive landet, möchtest du dann gleich weiter uploaden auf SkyDrive oder ein anderes Cloud-Service.
Also der synchronisiert deine Clouds dann sozusagen.
Ist ein Anwendungsfall. Also es geht auch zum Beispiel...
Cloud-Manager.
Ja, genau. Oder das zum Beispiel auch so Sachen, die das Image-Magic ganz gut kann. Du möchtest zum Beispiel alle deine Fotos, die du rauflädst, rotieren. Solche Sachen. Okay. Also Sachen, die monoton, die lästig sind, möchte das Wattwolf für dich übernehmen.
Coole Sache, ja.
An und für sich schon. Ich habe mir noch diesen Hammer, ich wollte mir einen obercoolen Anwendungsfall ausdenken. Ist mir noch, ich meine, jetzt gibt es einen, weil in meinem nächsten Bekanntenkreis hat sich jemand einen Kindle gekauft, leider. Und da braucht man, muss man halt alle EPUBs, die man die so frei hat, die sollte, kann man in Mobi umwandeln. Das wäre zum Beispiel.
Damit du sie am Kindle überhaupt lesen kannst.
Aber es würde auch so gehen. Ich meine, wenn ich die Daten bekomme von. Ja, aber wenn ich die Daten direkt bekomme von diesem Kindle, mal schauen, ob du so genug Vertrauen hast, könnte ich sie auch direkt auf seinen Kindle draufspielen. Das ist dann halt schon ziemlich cool. Und der andere Anwendungsfall, aber das wird Webwolf nicht implementieren, ist etwas, was wir auch besprochen haben, was aber möglich wäre, wäre natürlich all diese Cloud-Services vielleicht zusammenzufassen.
Dass ich eine Giga-Cloud habe.
Ja, na, das hat er zum Beispiel. Wenn die eine Cloud voll ist, irgendwie, das Google Drive, dann nimmt er die nächste und ladet die Datei rauf.
Von einer Anwendung, die ständig irgendwelche Sachen von einer Cloud zur anderen Cloud im Kreis kopiert. Ja. Also von einer zur zweiten.
Demnächst das geht kann man unter Linux die Cloud Drives als Rate mappen.
ein Cloud Rating.
Yes. Ja. Wir brauchen ein Projekt dafür. Na, das wäre ein Wahnsinn.
Ja, das ist eine gute Idee eigentlich. Ja. Weil dann hätte ich so die Gewissheit, wenn ich jetzt tot bin oder irgendwie auf Urlaub fahre, dann würden trotzdem irgendwelche Daten von mir ständig im Internet herumkreisen.
Und tot und Urlaub.
Sich gegenseitig, also offline, dieses Wort habe ich gemeint. Ja. Dann würden trotzdem meine Daten so im Netz ein Leben führen und irgendwelchen Firmen Kosten verursachen.
Ja. Würde mich beruhigen, ne? Bei Webwolf wird das wahrscheinlich nicht kommen, dieses Feature, aber was man zumindest schon machen kann, ist eine seiner Cloud Storages als Hub verwenden. Dass man sagt, okay, in diesen Ordner wird das alles automatisch einem anderen Cloud-Service hochgeladen und die Originaldatei wird gelöscht. Also das wäre zum Beispiel schon denkbar.
Also du musst wirklich von einem Ding zum anderen?
Zum anderen. Du ladest auf Google Drive rauf und der Webwolf kümmert sich aber darum, dass das eben vom Google Drive auf
dein anderes Cloud gelöscht wird und wirklich verschoben wird.
Genau.
Jetzt müsste man das nur noch mit so einem, dass man das mit mehreren, dass der Multi-Account-fähig ist und dann könnten wir ein Peer-to-Peer in der Cloud da irgendwelche Files umeinander tauschen.
Ne? Ja, aber ich höre dir, genau, die Richtung werden sie wahrscheinlich nicht einschlagen.
Tja.
Ja, aber interessanter Service. Mal schauen, was das wird. Bei mir ist es ein bisschen buggy. Ich habe mich versucht einzuloggen mit dem. Das geht schon. Ja, ich habe mich versucht einzuloggen mit meinem Google Drive und er vergisst immer den Ordner. Man muss anscheinend die Dropbox irgendwie aktivieren, damit es gescheit funktioniert vielleicht. Oder ich war einfach nur zu schusselig jetzt irgendwie am Anfang das richtig zusammenzuklicken.
Martin, du warst auf irgendeiner Besetzung oder du redest zu wenig,
zur Abwechslung.
Weil du Bier hast. Das tut uns wirklich gut.
Was habe ich denn gemacht in den letzten Tagen? Wir haben fast unsere vegane Food-Coop gegründet.
Was heißt nur fast? Du hast das noch so angekündigt.
Hat einer Wurstsemmel gegessen aus
Protest. Nein, genau. Das hat jemand gefällt. Aber wir haben jetzt immerhin schon ein Domain, das ist fast noch viel wichtiger.
Okay.
Aber die Website
virtuell demnächst existieren.
Ja, genau.
Na dann.
Aber da kann ich jetzt euch erzählen, was ein Food-Coop überhaupt ist. Und zwar ist das ein Verein, der quasi von Kleinbauern Lebensmittel kauft. Idealerweise von Kleinbauern. Kann natürlich von überall Lebensmittel kaufen.
Und ist das dann automatisch auch vegetarisch oder vegan? Oder hat das
ein Foodcoop hat damit einmal nichts zu tun, weil da geht es nur um den Einkauf von Lebensmitteln.
Ja. Also dass du sozusagen die Zwischenhändler und den Biller ausschaltest,
genau,
sondern direkt vom Bauern kaufst.
Und meistens läuft das dann so ab, dass man sich die Bauern auch anschaut und halt auf Regionalität besonders Wert legt.
Aber es gibt ja in Wien das Gemüsekistel, so ein Verein.
Ja, genau, das ist kein Verein, sondern das ist eine ganz normale Firma.
Eine Firma, ja.
Also mehrere sogar. Und der Größte liefert 7000 Kisteln pro Woche aus zum Beispiel. Also das ist nicht
und ich glaube, es gibt sogar mit Fleisch auch so
ein Fleischkistel. Ja, der verkauft Fleisch und alles. Aber
was der halt zur Tür liefert und dafür hast du halt irgendwie eine bessere Herstellergarantie.
Bei einer Food-Coop funktioniert das normalerweise so, dass es halt ein Vereinslager oder so gibt und dort holt sich jeder, was er braucht. Und je nachdem, wie es organisiert ist.
Also ihr habt so ein eigenes Lager, wie ein Supermarkt praktisch.
Ja, nur dass je nach Foodcorp und wie das halt organisiert ist, kann es doch sein, dass man hingeht und Sachen kauft. Oder,
also dass dort dann wirklich eine Kasse ist oder sowas.
Genau, das ist eher selten. Normalerweise ist es eher so, dass halt die Mitglieder was bestellen.
Das ist nicht einmal gegeben, das hat Konsumkassen.
Ja, genau. Das hat es einmal gegeben, das hat Konsumkassen. In Italien zum Beispiel oder in der Schweiz gibt es sie sogar noch der Hasenskoop, ganz genau.
Ja, ohne Schnitt, das ist aber genau die Idee. Ne?
Das ist genau die Idee.
In der Zwischenkriegszeit oder so, um halt den Arbeitern einen günstigen Einkauf zu ermöglichen.
Genau.
Bis dann irgendwelche voll korrupten Funktionäre da sind.
So ist es. Also bei uns gibt es der Welt noch keine voll korrupten Funktionäre, was ich so mitkriege.
Schade. Die haben da auch 50 Jahre gebraucht.
Ja, genau.
In
genau.
Der Schweiz gibt es, glaube ich, immer noch und so die Lehre. Ja, und also sowas wollt ihr praktisch
genau,
machen.
Genau, sowas.
Das war ganz eine neue Idee.
Wir wollen diesmal
auch diesmal ohne korrupte Funktionäre.
Genau. Und es gibt mehrere Foodcoops in Wien schon.
Ja.
Und es gibt auch eine Website, die heißt foodcoop.at, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Da sind alle österreichischen Foodcoops aufgelistet, gibt es in anderen Städten auch. Und wir wollen halt die erste machen, wo es wirklich nur vegane Produkte gibt.
Also ihr wollt eine vegane Foodcoop.
Genau, weil das ist nämlich immer mühsam, wenn man zuerst mal die Liste von Inhaltsstoffen durchlesen muss. Gut, okay, bei der Foodcoop, meistens geht es ums Gemüse vor allem, aber...
Aber ist nicht der ganze Sinn vom Vegansein, dass du dich bewusster ernährst und das zerstörst du jetzt mit der Foodcoop?
Wieso?
Nein, dann brauche ich total unbewusst, gehe ich zum veganen Foodcoop und sage, ja, gib mir 3 Kilo von irgendwas.
Nein, du
hast das voll unbewusst einkauft, im Bewusstsein, dass das vegan ist.
Nur ein Teilaspekt von der veganen Ernährung.
So.
Vor allem geht es ja darum, keine tierischen Produkte zu konsumieren.
Ach so, ja. Okay. Ich dachte, da geht es ums Religion.
Um die Regionalität und so weiter, das ist was Eigenes. Mhm. Das wäre ja mit Fleisch theoretisch auch möglich.
Und gibt es auch Foodcoms, die jetzt sozusagen ideologiefrei sind und einfach nur billig einkaufen wollen? Oder,
das ist eine gute Frage.
Oder haben die meistens schon irgendeinen ethischen Ansatz, dass sie wollen da hohe Qualität und Bio und so?
So ist das normalerweise.
Ist das normalerweise?
Also eine, die auf billig Wert legt,
wenn man nicht so hoch.
Die Frage, ob das überhaupt billig
ist. Nein, wird nicht billiger,
weil er ja nicht so viel Markt
hat. Die Supermärkte machen das billig ja durch die Menge. Ich meine, die kaufen auch bei uns beim Bauernhof teilweise ein, weil er einfach
200 Meter... Also du jetzt ganz privat...
Ja, weil einfach 200 Meter weit weg ist. Ich meine, warum soll die Milch teilweise woanders kaufen?
Ja, in die Stadt fahren und von
frisch
dem Bauern die Milch
kaufen. Von der Kuh.
Ja, dann hast du nicht nur das Angst, dass da nicht pasteurisiert ist und so
Zeugs? Nicht,
und
nein.
Boah.
Ich muss ehrlich gestehen, ich trinke keine Milch, nicht einmal Kaffee. Aber meine Frau trinkt das.
Also du gibst deiner Frau ungeprüfte Lebensmittel.
Ja, Drüsensekret von der Kuh.
Bist du
Das sind die Abenteuer des modernen Menschen.
Ja.
Glasl Milch.
Genau, und damit es riecht nach Paartherapeut.
Ich trinke nur Bier, weil
das ist von der Frau
Reinheitsgebot.
Genau. Das wird es nicht direkt vom Bauern kaufen, ne? Da wirst du sagen.
Nur von der Brauerei.
Nur von der Brauerei, ja.
Ja, genau, Brauereien, wir sollten uns auch noch sagen. Jedenfalls, die Idee ist halt, dass man
sagt, Bier ist schon ein veganes Produkt.
Ja, oder ist da das haben wir unlängst mal diskutiert. Das haben wir noch keinen Grund gefunden, was.
Und vegan. Aber Bifidobakterien sind doch Tiere, oder?
Ja, das ist eine spannende Frage, ob Bifidobakterien Tiere sind. Die sind gerade an der Grenze. Jedenfalls ist die
Ethik-Toleranzschwelle.
Genau. Die Idee von der Foodcoop ist jedenfalls, dass dieses Einkaufen vom Bauern quasi in die Stadt gebracht wird. Weil wenn alle Städte einzeln rausbilgern, dann
steht der Bauer zu jedem Einzelnen vor die Tür gehen muss, ist auch schwierig.
Ja, das wäre quasi das Kistl, ja.
Natürlich. Ja, und kannst du schon die Webadresse verraten von der...
Die wird veganfoodcoop.at sein. Oder ist, aber es ist noch nichts.
Veganfoodcoop?
Also, Coop. So wie der Coop.
Wie der Coop
in so wie der Coop, okay. Mit C natürlich. Also so wie der Coop in der Schweiz oder in Italien, genau.
Ja, dann, vielleicht wirst du dann ja mal so Manager und
korrupt
und fährst
genau.
Dann mal an. Endlich.
Mit Dienstradl.
Mit Dienstradl, genau. Ja. Und dann druckst dann irgendwelche Bauern und sagst, die veganen Eier, das muss billiger werden, weil sonst könntest du es einen Biller verkaufen.
Vegane Eier.
Genau.
Ast rein.
Hast du schon mal verstanden? Wir müssen wieder mal einen Podcast in Formosa aufnehmen.
Ja, ich glaube auch. Zur Nachschulung.
Die erste Nachschulung ist fällig.
Ja.
Ich meine, das war woanders. Das war in den Loving Hut, das ist ein bisschen ideologischer noch.
Ja, wo ist die Loving Hut?
Haben wir eh geredet davon? Das ist beim Urban Loretzplatz.
Genau, stimmt.
Da wird die nächste Nachschulung sein, ganz genau. Mit einem veganen Ei.
Was? Hat noch jemand was selbst recherchiertes?
Vieles. Was hast du? Hast du
ich
vielleicht
war besser? Selbst, ich habe also wirklich außer Future Zone und Online Standard und sonstige Meldungen abzuschreiben, im Reddit habe ich nur selbst zusammengebracht, zweimal ins Kino zu gehen.
Ah, okay, ja, genau. Auch nicht schlecht. Willst du loslegen oder?
Nein, machen wir erst ein paar Techte.
Ja, dann sag mal, hast du schon die neue Version jetzt hier drauf gespielt vom
Ubuntu?
Ja,
12.4.
Ja.
Ja, schon länger. Und bitte, ich hab wieder mal eine Wine-Attacke bekommen und habe mir erfolgreich Wine installiert. Das war nicht schwierig, das einfach Upgrade Install Wine. Ja, aber genau. Ich habe es geschafft, ein paar Spiele unter Wine wirklich zum Laufen zu bringen.
Das funktioniert mittlerweile erstaunlich gut,
ich muss
oder?
Gestehen, ich habe circa einen Berg, also so zwei Regale voll alte CDs, die ich nie weggeschmissen habe, sondern seit Anfang der 90er Jahre. Und wenn ich ein Spiel aber wirklich zum Laufen bringen will, dann hole ich es mal von Pirate Bay. Weil es ist einfach so blöd, da irgendeine veraltete, deutsche, schlecht übersetzte, ungepatchte Version da unter Wein zum Laufen zu bringen. Und ich will eh die englische Version mit dem letzten Patch und die kriege ich bei Pirate Bay sofort. Und dann denke ich mal, dafür, dass ich es eh gekauft habe, hole ich es mir jetzt in dem Format, in dem ich es brauche. Genau. Und das geht dann, also ich habe es jetzt...
Also Wine ist so ein Programm, in dem man Windows-Programme ausführen kann. Windows-Programme
laufen lässt, eigentlich hauptsächlich wichtig, wenn du unter Linux Windows-Spiele spielen willst.
Ja.
Und ja, es geht wesentlich besser, als es früher gegangen ist.
Das finde ich auch.
Mein persönlicher Eindruck, habe aber noch nicht sehr viele Spiele wirklich.
Ich habe jetzt 2, 3 ausprobiert im letzten halben Jahr und es gibt so eine Plattform, die nennt sich abandonware.com oder so. Genau.
Ist das
und
nicht Home of the Underdogs.com?
Das ist eine andere. Und da werden eben rechtefreie Spiele angeboten und anscheinend hat es wieder einen Schub
gegeben. Abandonware heißt glaube ich nicht wirklich das rechtefrei.
Naja,
das heißt
nur, dass es keiner veraltet. Mehr drum kümmert. Ja, genau.
Aber
ja,
es ist immer noch illegal, Leute.
Wirklich? Ist es echt noch illegal.
Das ist nur kein Kläger
da. Weil die haben relativ streng getan, weil ich habe vor 2 Jahren schon mal drauf geschaut und da waren noch sehr viele mit Kauflinks. Mit so zwar wir besprechen es, aber bitte geh da hin und kaufst dort. Und jetzt dürfte es einen Schub gegeben haben anscheinend und es waren Heart of China und ein paar andere alte Adventures waren frei. Und die habe ich dann ausprobiert, also frei, aber runterladbar von dieser Plattform. Und ja, das funktioniert jetzt immer besser unter Wine.
Cool, ja.
Okay. Aber das ist das eine. Du hast da, Punto, ist das sonst noch was aufgefallen oder schneller, besser, höher? Was ist
mir
sonst
noch aufgefallen? Ich habe ewigen Wein diesen 3D-Unity abgeschaltet und auf den 2D-Unity umgeschaltet.
Okay.
Der war ein bisschen weinfreundlicher. Und mir ist aufgefallen, das war jetzt aber erst bei einem Spiel, bei Age of Wonders SM, dass dieses im Vollbildmodus, wenn ich dann mein Windows-Spiel spielen wollte, war dieses unsinnige Menü auf der linken Seite.
Ah ja, ja, natürlich.
Und jetzt überlege ich gerade, ob ich irgend sowas installiere, dass ich dieses Menü optional total wegschalten kann.
Es gibt einen Konfigurator, der das macht, oder der das zumindest das verstecken kannst du schon so in den Systempräferenzen.
Was ist das für ein unsinniges Menü?
Das ist das Dock von Ubuntu.
Damit du glaubst, du hast ein Apple.
Ah, sowas gibt es. Das heutzutage bei jeder Distribution quasi Pflicht, oder wie beliebt das bei Ubuntu muss man das auch ausschalten.
Ja.
Also es ist mittlerweile auf jeden Fall groß in Mode,
dieses ganz klassische Menü oben. Aber es ist, obwohl ich komme im Normalleben komme ich damit zurecht mit dem Menü links.
Da habe ich mir das Unity 2D hat ein bisschen Haue bekommen. Läuft es bei dir stabil?
Ja, also
okay, kein Problem.
Stabilität habe ich eigentlich kaum Probleme.
Freu dich noch drüber, im nächsten Release ist das schon wieder weg. Also,
dann darf ich nicht mehr auf 2D-Unity gehen?
Nein, dann wird das nämlich über die Software-Rendering von 3D laufen.
Das ist gescheit.
War keine Ahnung. Ich weiß nicht. Abschalt. Ich meine, für Sie ist es schon gescheit. Sie
müssen mein Startmenü links oben.
Das Unity 2D ist ja QT und ist eine ganz andere Baustelle als dieses
GTK-Zeug.
Das haben Sie gerade erst gemacht, aber anscheinend zu viel Aufwand.
Zu viel Ressourcen, glaube ich.
Ja,
haben Sie.
Und sonst kann ich nur extrem positiv berichten. Also ich bin sehr angetan, das war, glaube ich, nach vielen Ubuntu-Installationen die erste, die wirklich das Upgrade geschafft hat, problemlos.
Ah, ist durchgerannt sauber.
Ja, also ich habe die CD eingelegt, glaube ich, so altmodisch war ich noch. Ich habe es nicht nur mit dem File-Manager abgedatet, wenn ich mich richtig erinnere. Und auf jeden Fall, der File-Manager hat dann gesagt, er hat eine alte Ubuntu-Version erkannt, ob er die upgraden soll. Dieser
Update-Manager, oder?
Ja, File-Manager. Stimmt, Update-Manager, aber der halt startet. Mhm. Und der hat dann wirklich auch brav alle Installationen, die schon drauf waren, abgedatet, aber sonst mein System nicht zerstört und so, wie ich das sonst ab und zu tun pflege.
Ja,
und es ist wirklich problemlos gegangen. Sonst früher habe ich die Erfahrung gehabt, dass dieses Upgrade nicht so ganz funktioniert und ich dann meistens neu installiert habe.
Okay.
Also schon meine Home-Partition weiterverwendet habe, aber
du hast zumindest
meine
Root-Partition
gelöscht. Und jetzt ist das wirklich in einem Rutsch gegangen
ich
und war sehr schön.
Freunden auch festgestellt, dass das beim Dist-Upgrade nicht immer sauber abgelaufen ist. Ja, 3 Sachen kann ich anmerken. Ja, erstens, was man so rezipiert im Netz, wird es freundlich besprochen. Und das ist das erste Mal, seitdem sie das Unity haben, dass mal
wieder die erste Ubuntu mit
positive
Unity
Presse gibt. Und ich spüre es am Netbook. Ja. Also es ist wirklich deutlich schneller
ist
beim
Netbook
Hochfahren.
Freundlich sozusagen. Echt?
Viel, viel. Also als wäre ein schwerer Stein von Unity runtergefallen.
Ja.
Irgendwie. Also das ist echt gut. Und ein Feature, was ich währenddessen schon groß propagiert worden, das nennt sich HUD, das ist das Head-Up-Display.
Okay,
das war, während sie es entwickelt haben, mir komplett egal und jetzt habe ich es aber benutzt und muss sagen, es ist sehr cool. Du drückst die Alt-Taste und es geht ein Suchfenster auf und du kannst dann die Menüpunkte eines Programmes durchsuchen.
Geht bei jedem Programm, oder?
Das geht bei jedem Programm.
Also einfach nur Alt-Taste drücken.
Alt-Taste drücken und
aber
mal
los.
Aber
es ist nicht das, wenn ich links oben auf den Knopf drücke, dieses schwarze
Ding. Ist was anderes, weil es durchsucht wirklich nur das, was du beim Firefox bei Datei-Einstellungen und so drinnen hast.
Also
und ich habe mir eigentlich gedacht, das ist ein unsexy Feature. Warum bewerben sie das so groß? Bis ich euren letzten Podcast geschnitten habe. Und dann auf einmal...
Also der ist auch unserer, wenn du mal nicht dabei
ja,
bist.
Ja, okay. Ja, genau. Unseren Podcast geschnitten habe. Ja, und das HUD funktioniert dann eigentlich fast wie eine Kommandozeile für komplexe Programme. Weil cool. Zum Beispiel beim Audacity...
Das heißt, wenn du kannst irgendein total verklickibuntes Programm
urschnell. Ja, ja also cool. ich gebe zum Beispiel ein, ich möchte einfäden, ich markiere das Stückchen, drücke die Alt-Taste, gebe EIN ein, dann wird einblenden schon Ding, drücke Return und das Einblenden wird ausgeführt.
Also 20 und das ist Jahre GUI-Entwicklung werden jetzt endlich wieder reduziert auf die Kommandozeile.
Oder es ist die Symbiose endlich ja, aus beiden ja. Und da, was in Wirklichkeit ja wirklich gescheit ist und ja, so.
Beim Audacity, bei den Effekten, da hast du ja ein Pulldown-Menü, das ist ja sensationell.
Ja, ja.
Und teilweise muss man viermal drüber lesen. Speziell,
wenn du auf einem kleinen Netbook arbeitest, wo das dann...
Du überliest ewig das, ist nicht einmal alphabetisch sortiert, du findest ja den Filter gar nicht.
Das ist ein Horror mit diesen ganzen Plugins
und so. Die jetzt einblenden oder Fade-In heißt und schon findest du ihn nicht mehr.
Ja. Also bei so Programmen wie bei GIMP und komplexen Editoren macht das echt total Sinn. Das Einzige, was halt noch nicht kann, wo es ein bisschen, da können sie noch ein bisschen nachbessern. Also du weißt halt nicht oft, heißt es Optionen oder Einstellungen oder so, da könnte noch ein bisschen fassiger sein.
Da durchsucht ihr auch die Untermenüpunkte.
Ah, das müsste ich jetzt, muss man testen, weiß ich jetzt nicht auswendig. Ich habe es, wie gesagt, nur beim Audacity jetzt wirklich exzessiv eingesetzt und da war es einfach super praktisch.
Also einfach Alt-Taste drücken.
Alt-Taste drücken, ja. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, was Sie haben bei diesem Doc, dem Ungeliebten.
Das Doc ist das links.
Genau, links, ja. Wo die Programm-Icons drauf liegen. Endlich eine sinnvolle rechte Tastenfunktion eingefügt. Das heißt zum Beispiel, wenn du auf den File-Manager auf das Icon klickst und rechter Mausklick, dann gehen schon deine Lesezeichen auf, beziehungsweise wo du schnell hinspringen kannst. Das heißt, du hast oben das Nautilus-Icon.
Ja.
Du öffnest nicht nur den Nautilus-Icon, es geht in deinem Home-Ordner auf, sondern du machst Rechtsklick und dann siehst du schon, okay, du hast zum Beispiel...
ein kontextsensitives Rechtsklick-Menü.
Genau, und das funktioniert aber auch zum Beispiel für Chrome-Browser. Da kannst du zum Beispiel auswählen, möchtest du ein normales Fenster oder ein Inkognito-Fenster aufmachen oder für GIMP ein neues Dokument.
Du wirst belohnt fürs Rechtsklicken im Doc.
Ja, es hat jetzt endlich mal eine Funktion. Das war ja bis jetzt komplett...
Was ich immer noch vermisse beim Dock ist, wie ich es loswerde. Ich möchte so einen Dock-Disable-Button.
Ja, ganz weg, aber wie startest du dann Programme? Einfach mit Suchen?
Oben mit dem Links-Oben-Knopf, der soll bleiben.
Der soll bleiben, okay. Ja. Ja.
Oder dann, dass ich es halt dann irgendwie wieder einschalte, das Dock, wenn ich es wirklich brauche. Ne?
Du kannst zumindest verstecken, ich meine, das ist halt das eine, was man machen kann. Aber ja, also insofern ganz gut.
Also,
die zwei Sachen sind mir aufgefallen.
Der Bierdocher-Podcast ist zufrieden mit Ubuntu.
Ja, irgendwie mal. So.
Martin, du bist unnatürlich ruhig. Ich glaube nicht, dass er das gut tut. Magst du wirklich kein Bier mit Alkohol?
Nein, wir können zu dem ganzen Ubuntu nicht viel beisteuern, weil ich ja schon länger nicht mehr Ubuntu verwende. Aber mir ist jetzt sowas eingefallen, wo ich war. Wieder was ganz anderes. Und zwar in dem 15. Bezirk hat ein Lokal aufgemacht, das nennt sich Das Bäckerei.
Das Bäckerei,
ganz genau. Wo man Getränke und Essen, wenn gekocht wird, nach BSU Wish sozusagen kriegt.
Ah, okay.
Und das ist immer
so viel zahlen, wie du
ja genau. Und das ist nicht kommerziell oder so, sondern das ist halt der Verein, der das betreibt. Mhm. Und da wird es dann auch Veranstaltungen und so geben. Das ist in der Tannengasse Ecke Felberstraße. Und derweil sind die Öffnungszeiten, ich glaube, Montag und Donnerstag Nachmittag, wenn ich mich richtig erinnere. Aber da müsst ihr ein bisschen auf der Website dasbäckerei.at nachschauen.
Ja, und das Teil ist, wenn man da reingeht, ist mit Couchen oder?
Wie so ein WG-Wohnzimmer vielleicht, könnte man sagen.
Also es ist nicht irgendwie eine Bäckerei, wo
du Topfengulatschen kriegst. Nein, also mit einer Bäckerei hat relativ wenig zu tun. Nein, Topfengulatschen kriegst du wahrscheinlich keine. Also es hat zufällig jemand hier gemacht.
Ist das mehr so als Volksküche gedacht, also wo du hingehst und selber kochen kannst?
Oder? Das kannst du auch machen, ganz genau. Also, macht man sich sicher beliebt, wenn man öfters was kocht. Also das ist erwünscht. Und dann gibt es halt, also es gibt dann noch zwei Räume, die derzeit umgebaut, oder was heißt umgebaut, hergerichtet werden. Und dann wird es dort verschiedenste Veranstaltungen geben.
Okay.
Ja. Und das sollte man auf jeden Fall beobachten, finde ich. Besonders wenn man in der Gegend
wohnt. Beobachtung halten. Vielleicht dort die Nachschulung machen, oder?
Ja, genau. Vielleicht auch dort die Nachschulung. Das ist eine gute Idee.
Gleich eine neue Location.
Da kennen wir mal Themenabend vegane Eier. Peter, hast du nicht irgendeine ganz, ganz selbst recherchierte... Bitte,
halt nicht. Ich habe mir Hardware gekauft.
Bitte. Ja, endlich wieder mal eine Gadget-Besprechung. Ja,
und unter Hardware hast du jetzt wirklich mal was Kleines gemeint, kein Haus oder...
Nein, kein Haus,
neue Heizungsanlage oder so.
Vollkommen anonym da eigentlich in Wirklichkeit. Ich musste feststellen, dass die Hardware in dem Podcast sträflich vernachlässigt wurde.
Ja, stimmt. Seit den E-Book-Readern.
Ja, seit den
E-Book-Readern. Hat sie nichts mehr können.
Nee, ich habe mir ein Android-Tablet gekauft und zwar eine Wahnsinnsinvestition um 99,95.
Wahnsinn. 100 Euro kriegst
du. Ja, unter 100 Tablet. Euro. Ich war auf der Suche nach einem Android-Tablet, bevorzugt mit Android 4.0.
Nur zum Ätzen, was kostet ein iPad derzeit?
Keine Ahnung, was kostet ein iPad? 600, 700, 800 Euro?
Ja, sowas. Also von 5 bis 6.
Aber dein 7. Ding ist ein bisschen kleiner als ein
iPad. Es ist ein 7 Zoll Android 4.0 Tablet mit einem, muss das ablesen, das haben wir extra noch hergerichtet. Die Auflösung ist nicht weltberauschend. Also das ist
so wie ein überfahrenes Handy ohne Telefon, sehe ich das richtig?
Ja, ich würde es eher vergleichen mit einem Samsung Galaxy Tab von der Größenordnung.
Ja, kommt hin.
Okay, das schaut ein bisschen aus wie ein Samsung Galaxy Note, kommt mal vor.
Das Note ist kleiner.
Und da drauf steht Odys?
Ein Odys Xelios heißt das. Gibt es beim Konrad, hat in Deutschland ist nicht Aufsehen erregt, weil da gibt es schon länger, haben alle darüber berichtet, weil ein Android 4 Tablet kriegst du im Normalfall nicht um das Geld.
Okay.
Die billigsten oder eine der billigsten Firmen sind diese Akkus, die ja für ihre Updates nicht ganz bekannt sind. Oh, und vor allem, du hast beim Akkus keinen Google Market dabei, sondern ihren eigenen abgespeckten. Und deswegen ist das jetzt eingeschlagen wie eine Bombe. Gibt es halt, wie gesagt, leider nur beim Konrad.
So, was mir jetzt auffällt, das Ding kostet wirklich 100 Euro
und ist ein
Tablet.
Euro.
Das ist vielleicht Tablet. Jetzt schon der erste Inkarnation vom 100 Dollar, One Laptop per Child PC. Ich meine, es ist nicht dafür gedacht, aber es kann jetzt nicht circa das, was man von dem erwartet. Ne?
Richtig, ja. Ich finde die Ausstattung ist gar nicht schlecht. Es hat nämlich ein 7 Zoll kapazitives Display. Die Akkus, die Billigserie, die Arnova, glaube ich, heißt die.
Immer noch nicht.
Haben noch kein kapazitives Display.
Die spinnen aber auch.
Kannst du mir erklären, was bedeutet das, wenn ich
ein Kapazitiv ist? Die mit ganz leichter Berührung, die nicht druckempfindlich sind. Und die rezessiven, die also, sind die mit dem Stift.
Ja.
Achso, das heißt, ich kann mit dem Finger reiben.
Ja, das ist ein Multitouch-Display.
Ja, mit dem Fingernagel, wenn man
kein Stift hat. Das ist ein Multitouch-Display, ganz normal, wie du es von deinem Samsung-Handy gewohnt wäre.
Wobei, also zu dem Thema muss ich auch schnell einwerfen, ein gutes, rezessives Display sozusagen, kann man durchaus nehmen. Das ist die Frage, was
auf jeden Fall, natürlich.
Wäre. Also das N900 zum Beispiel
von Nokia ist das.
Hatte Stift und hat immer einen guten Bildschirm und auch die letzten Nokia-Handys
mit einem rezessiven Bildschirm. Mit dem Stift keine Multitouch machen.
Genau, aber das ist die Frage. Also ich verwende Multitouch eigentlich nicht, muss ich sagen.
Das ist, wenn
Tablet
ist ein bisschen besser, aber was du gerade zum Zoomen auf Websites zum Beispiel, da mache ich doch einen Doppelklick auf den Absatz, den ich lesen will, und der Browser muss dann so intelligent sein, das zu erkennen, dass ich den will, und hinzoomen. Ja. Und das funktioniert mit Opera zumindest. Also ich wüsste nicht, für was ich Multitouch bräuchte eigentlich.
Ja, ich habe mir das Gerät gekauft zum Surfen und zum auf der Couch liegen, Tweets lesen, Tweets schreiben.
Und ist es als E-Book-Reader, also so als auf der Couch liegen Lesegerät geeignet jetzt?
Als E-Book-Reader selbst würde ich es nicht nehmen, weil du bist abgelenkt. Du hast zu viele Möglichkeiten.
Da surfen wir noch ein bisschen im Internet. Und also du willst keine Internetfunktionalität bei einem E-Book-Reader.
Das ist,
also kann ich gut verstehen.
Fürs E-Book-Readen, also wirklich ein Roman lesen.
Aber er könnte schon Roman lesen.
Natürlich, du hast auch von Haus aus einen E-Book-Reader drauf.
Ja.
Aber es ist halt angenehmer, einen Standard-E-Book-Reader, also einen richtigen E-Book-Reader mit E-Paper, mit E-Ink zu nehmen, weil es angenehmer für die Augen ist. Und du bist nicht abgelenkt. Du kannst da halt alles machen. Ja, surfen wir mal ein bisschen im Internet, schauen wir, was die Nachrichten sagen.
Und kann dir auch ein YouTube-Video abspielen.
Absolut.
Also mit Ton kommt dann raus.
Mit Ton. Mit Anton.
Anton.
Und in bewegte Bilder sogar.
Boah. Ist das eine kleine Kamera?
Ja, komme ich gleich dazu.
Ich muss mal ein bisschen Hardware-Spezifikationen
vorlesen.
Genau, mit der Verlesung.
Ja, die Verlesung der Hardware-Spezifikationen. Also der Prozessor ist nicht weltberauschend, nicht 1,2 GHz Single-Core, aber es reicht.
Wisst ihr, dass wir uns immer mehr in Richtung religiöse Sendung entwickeln? Wir schreiten jetzt zur Hardware-Spezifikationsverlesung. Es stehen bitte alle auf und dann liest du jetzt deine Hardware-Daten rüber. Dann setzen wir uns
was ich lustig finde in dem ganzen Ding, sie schreiben, man kann Videos bis 2160p, also
Pixel.
Pixel, ja, also na, progressiv heißt P. Mhm. Also das ist HD wiedergeben, das schafft das Display nicht, errechnet es runter. Ja, macht auch keinen Sinn. Die Auflösung ist nur 800x640.
Wie, du hast nur 800x640?
Ja, nur 800x640.
Aber das ist ja so riesengroß.
Ja, es ist
800x480, musst du aufpassen.
800x480, okay.
Ja, ja, oder? Ja, nein, du hast richtig
gelernt. Der Horst hat gesagt, 640.
Nein, 480.
Das wäre so
ein cooler Tablet.
Das ist ja nicht einmal VGA dann. Ja, es ist
16 zu 9. Was willst du denn?
Es ist ja auch so ein kleines.
Es ist ja so groß. Weil,
nein,
weil
7 Zoll ist nicht so groß.
Martin, was hat dein N900 für Auflösung? Das ist ja selber schon eine große.
Nein, meins hat 640x360, aber okay. Das ist N8.
Okay, okay.
Ich sage ja, also es ist, da wird gespart, aber.
Nein, aber du hast schon recht, das N900, das hatte das genau hat die, also 800 x 480.
Wahrscheinlich.
800 x 480 ist das 16:9. Das N9, was ist das 16:9 hatte? Ich glaube, das
ist 840 oder.
Keine Ahnung.
Ja, aber 16, es kommt mir jetzt nicht so viel besser vor, dafür, dass es viermal so groß ist.
Ja, aber trotzdem finde ich die
N900 dafür ist es angenehmer zum Lesen.
Weil es ist angenehm zum Lesen. Ja. Du musst halt die Schrift ein bisschen größer machen, weil sonst wird es wirklich pixelig. Okay, ja. Was ich sehr nett finde, ich mein, der Prozessor ist nicht berauschend, aber das ist die Gigabyte internen RAM.
Mhm. Oh, das ist
da kriegst du was internen rein. Speicher, RAM ist 512. Also, okay. Zum Lesen ausreichend, zum Spielen, naja, geht so. Weil ich, wie gesagt, ich verwende es zum Spielen. Was ich nett finde, du hast einen Mini-HDMI-Ausgang, das heißt Fernsehansteck.
Genau, deswegen macht die Auflösung auch Sinn.
Und du hast einen USB-Host.
Ja, aber kein Micro-USB. Was ist denn das schon wieder?
Du hast kein Micro-USB?
Das ist ein Mini-USB.
Ja. Mini-USB.
Und das ist natürlich hart. Weil er wird sich auch zum
Laden. Also nein, zum Laden gibt es auch einen eigenen, aber du kannst.
Noch schlimmer.
Nein, du kannst über Micro-USB auch laden.
Okay.
Auch. Es steht zwar nicht in der Anleitung,
aber
es
funktioniert. Hätte ich mir schon vielleicht gekauft, aber ich kaufe prinzipiell keine Geräte mehr, die keinen Micro-USB-Anschluss haben.
Das hat schnell umgestellt.
Aus dem einfachen Grund, weil es vom Micro-USB auf USB-Host noch keinen Adapter gibt.
Doch, habe ich zwar nicht mit, aber so
von funktioniert Mini-USB, das. Von Mini-USB, oder?
Nein, von. Also bei Nokia funktioniert das auch bei N8 und allen Symbian-Geräten so, dass das hier der Micro-USB-Stecker ist und da ist ein Kabel dabei, was ich da reinstecken kann und da ist dann am anderen Ende ein USB-Anschluss.
Okay.
Also das ist halt nicht standen, über keine Ahnung, dass sich Nokia
einfach. Ja, aber das kostet mehr Geld und das kostet 90 Euro dein Handy.
Das hätte ich jetzt wahrscheinlich auch 99 Euro.
Ja, aber es ist ein bisschen sagen. Kleiner. Aber es erfüllen tut sich das Ding eigentlich ganz gut.
Es hat schon einen vernünftigen Grafikchip, wenn es eine hohe Auflösung
bewegt. Ja, es schafft es. Also der Grafikchip kann mich nicht beschweren. Das war mein kleinstes Problem. Man muss dazu sagen, jetzt kommen die lustigen Anekdoten, wie man das Ding gekauft hat. Ich habe eigentlich nicht viel erwartet von dem Ding. Ja. Habe zwar gute Bewertungen gelesen, aber ehrlich gesagt nicht viel erwartet. Hat sich auch ganz gut angefühlt, hat gut gebootet, alles wunderbar.
Und eine Zwischenfrage, da ist jetzt kein Handy drinnen verbunden.
Nein, also es ist nicht kein, telefonieren damit. Es ist WLAN drinnen.
Wenn du WLAN hast.
Es ist WLAN drinnen. Ja. Du kannst einen USB-Dongle dran stecken. Ein externes Modem über USB. Okay.
Für mich wahrscheinlich ein USB-Mikrofon anstecken für Podcast aufnehmen.
Weiß ich nicht. Muss,
hat er nicht ein eingebautes
Mikrofon?
Also,
hat eingebautes Mikrofon.
Hat das eingebaut.
Ich weiß nicht, ob er Treiber dranhängen. Du kannst Festplatten dranhängen, du kannst aus der Tür dranhängen.
Okay.
Jetzt die negativen Seiten. Ich musste feststellen, wie ich das Ding in Betrieb genommen habe. Ich habe zu Hause einen furchtbar schlechten WLAN-Empfang mit dem Gerät.
Mhm.
Ach, aha. Gut. Ja, Tablet. Keine Erfahrung damit. Ja. Dann ein bisschen gelesen. Es gibt einen Produktionsfehler bei dem Tablet. Und zwar die Lötstelle von der WLAN-Antenne ist locker.
Das heißt, das geht manchmal und manchmal nicht? Oder?
Nein, das geht manchmal schlecht und manchmal gar nicht.
Ah.
Okay,
und das zwar, ist aber. Mein Haus ist jetzt nicht so narrisch groß, ist auch nicht der Stahlbeton, ist ja Fertigteilhaus. Und in meinem Büro, das ist ungefähr 7 Meter vom Router entfernt, hatte ich teilweise keinen WLAN-Empfang. Mhm. Oh, ja, hab dann ein bisschen recherchiert, hab dann im Internet gefunden, welche Lötstelle man nachlöten muss. Einmal drauf im Lötkolben, pipifein. Wunderbar.
Das heißt, du hast das aufgemacht
und einmal drauf im Lötkolben. Ist ein bekanntes Problem. Ja, da dürfte irgendein Kind in Korea nicht sauber gelötet haben.
Was nicht allzu viel große Fitzelarbeit.
Nein, überhaupt nicht. Das war nicht einmal SMD, es war ein kleines Kabel, das anzulöten war. Und bei der Gelegenheit, die Kamera war schief eingebaut, habe ich auch nicht repariert.
Das ist ein bisschen do-it-yourself.
Da muss man nacharbeiten noch ein bisschen.
Wenn das ja, es ist ein IKEA-Modell, glaube ich. Muss es
do-it-yourself.
Ist es ein Vanilla Android 4 oder?
403.
Genau, also sie haben nicht irgendwas Eigenes drüber gegeben.
Es ist ein Sandwich. Es sind fast keine Anwendungen kommen mit. Es kommt gerade irgendein E-Book-Reader kommt mit und das File-Manager ist auch Standard-Android. Es kommt nur der E-Book-Reader mit.
Angenehm, aber es ist freies Android. Das heißt, du kannst ja alles drauf tun, was Android. Du willst. Ne?
Das Routen geht in 5 Minuten mit 2 Befehlen über ADM. Ich habe auch schon das neue Software-Update eingespielt, weil Spulen
wollten unter YouTube... Wollten wir nicht ein Jahr lang so ein Gerät haben? Immer? Haben wir da nicht immer drüber geredet?
Du meinst so eins ohne mit Anpassungen?
Ja,
ein
einfach
so.
Freies...
Wir haben eh einen Nexus, also wir sind
in der Freiwilliger.
Aber es ist cool, dass es jetzt in dieser Billigriege, denen auch zu blöd ist, eigene Anpassungen vorzunehmen, was ein Vorteil ist dann im Endeffekt für den Endanwender.
Und würdest
du... Das ist der Kopfhöreranschluss und das ist der Ladeanschluss.
Richtig, ja.
Und das ist was? Das ist der HDMI-Anschluss?
Mini-HDMI und das ist eine Micro-SD-Karte. Okay,
Und Peter, würdest du sagen, es ist ein vollwertiges Tablet oder ist es irgendwie ein zu großes Handy?
Nein, also ich verwende es eigentlich zum Lesen und dafür ist es voll und ganz geeignet. Ich finde es sogar angenehmer als ein großes Tablet, weil es passt nämlich pipifein in einen
Sakko-Innentasche,
in eine Jacken-Innentasche, das passt perfekt.
Und falls du jetzt von einem Assassin angeschossen wird, dann würde es eine gewisse Kugelstoppwirkung.
Habt ihr das erste Video vom Galaxy Tab gesehen? Da war nicht ganz das, aber da war jetzt ein ganz cooler Typ, der Gangster-Style das rausholt.
Aber es wurde halt.
Das war der Sakko-Tasche.
Es wurde halt relativ auch gespart. Also, du hast nur eine Kamera im Vergleich zum Motorola Zoom. Hast du zwei Kameras.
Mhm. Wobei diese Kameras auf den Tablets.
Naja, für Skype-Videotelefonie.
Ja,
will man das?
Nein, ich will meine nicht. Aber das eher ab und zu, aber wenn sie nicht da ist, fällt ab und zu was. Ja. Oder QR-Codes einscannen wir. Aber es ist natürlich ein bisschen mühsam, wenn die Kamera in die Richtung schaut.
Muss das ja so.
Ja. Nein, man muss wirklich abwägen,
wofür man es braucht. Aber als Fotoapparat kannst du das verwenden oder ist die zu klein dafür?
Könnte ich, will ich aber nicht, weil dann ich sehe ja. Es ist eine Frontkamera auf derselben Seite wie das Display.
Also die Frontkamera hast du.
Ich sehe ja nicht,
was ich selber fotografieren.
Ja, ich kann mich selber fotografieren.
Aber das ist auch wieder lustig.
So ein Webcam.
Und diese ganzen Apps, die gibt es sozusagen.
Weil ganz normale Android-Marke.
Wegen der Auflösung. Nämlich, weil ja die Standardauflösung jetzt irgendwie 720p sozusagen ist.
Es gibt ja bei Android keine Standardauflösung.
Achso, nicht? Ich dachte, das wäre jetzt die Standardauflösung.
Puh.
Aber immerhin.
Android-Geräte sind alle unterschiedlich.
Aber es gibt immerhin ein Standard-Verhältnis. Das haben wir, glaube ich, das letzte Mal ja schon andiskutiert. Gell? Das ist, also 16:9 ist jetzt Standard-Seitenverhältnis bei Android 4.0.
Okay, das heißt, das Verhältnis der Schirme muss alles gleich sein. Ich weiß,
Android nicht vorgeschrieben. Weil ich glaube, das Galaxy Note hat auch kein 16:9. Ein kryptisches Format.
Okay. 16:10.
Irgend sowas, keine Ahnung. Trotzdem zum Surfen und so kann ich es absolut empfehlen. E-Mails lesen, E-Mails schreiben.
Also hast du 99 Euro beim Konrad. Verstanden. Und es gibt dann, wie viele Flaschen von 10 würdest du vergeben? Wie viele Biertaucherflaschen?
Kommt drauf an, was man will. Also zum Spielen ist es nicht geeignet. Ja. Videos schauen geht. YouTube schauen, Fullscreen kein Problem. Surfen kein Problem. E-Mails lesen, Twitter, alles wunderbar.
Also Smart Home tauglich.
Absolut, ja. Als Fernbedienung fürs Haus auch absolut geeignet.
Ja.
Hübsch.
Ich kindertauglich hast du schon.
Ja, mein Sohn tapst die ganze Zeit drauf, freut sich immer über YouTube-Videos. Er weiß schon, dass er ein Touch-Display ist.
Ja, super, ja.
Das wie gesagt, meine Anwendung war halt, wenn man beim Fernsehen Werbung kommt, dann tun wir ein bisschen surfen, tun wir ein bisschen E-Mails lesen, Tweets lesen.
Okay.
Und jetzt gibt es ja quasi drei Browser: den normalen Browser, den Chrome. Und den Opera.
Es gibt mehr
auch noch. Genau, dann gibt es noch den Firefox, ganz genau. Da habe ich letztens irgendein Plugin gesehen. Was war das für eins? Genau, da hat das Wiener Startup jetzt nach Berlin gezogen, Archify, hat da Plugin für den Firefox Mobile gemacht. Wirklich? Kurz eingeworfen. Leider nur für Android und nicht für den im neuen, so wie es ausschaut. Ich habe es nicht ausprobiert, aber es ist zumindest explizit gestanden, Firefox Mobile für Android.
Ja, die sind ja da.
Also dieser Chrome-Beta zum Beispiel, die geht da drauf.
Chrome habe ich nicht getestet, ich verwende den Opera Mobile.
Der Opera Mobile geht da, okay, das hätte ich ja verwendet.
Na gut, ich habe auch den internen Browser getestet, der funktioniert genauso. Ja. Wir sind halt am Handy, habe ich in Opera und deswegen habe ich ihn da auch.
Ja, wenn schon mal Android drauf ist, Vanilla, dann funktioniert alles. Also bis auf Spiele.
Naja,
Spiele
ist
halt wirklich schwierig.
Das wollte ich vorhin nämlich noch wegen dem Seitenverhältnis und so. Wenn das nicht fix ist quasi, sind dann alle Apps so gemacht, dass die sich quasi dynamisch anpassen.
Ja, kommt darauf an, wie gut sie programmiert sind. Es gibt Apps, die dafür geeignet sind. Zum Beispiel die Twitter-App auf dem Tablet macht keinen Sinn, weil du einfach Platz verschenkst. Das ist für ein Handy optimiert. Ein Tweet über die komplette Breite zu lesen macht keinen Sinn. Ich verwende jetzt auf dem Tablet den Bloom, glaube ich heißt der, der drei Spalten hat. Schaut ja aus wie das Tweet-Stack am PC.
Ja.
Du hast einfach mehr Platz und dafür müssen die Apps natürlich konzipiert sein, dass sie diesen Platz auch nützen.
Ja.
Weil 140 Zeichen, ja gut, da hast du eine Zeile. Das macht keinen Sinn, das ist Platz. Zum Display muss ich noch eines sagen, das Tablet ist geeignet, im Querformat zu verwenden.
Okay,
Hochformat macht keinen Sinn aufgrund des Blickwinkels, da ist das Display einfach zu schlecht.
Echt? Okay,
das ist für den Blickwinkel nicht optimal. Das heißt, linkes und rechtes Auge haben unterschiedliche Helligkeit, da wird man ein bisschen krank in der Birne.
Wie, wenn du das im Hochformat verwendest, das ist unterschiedlich, das muss ich mir jetzt in echt anschauen.
Musst du in echt anschauen, na bitte. So funktioniert es wunderbar, das Querformat. Wenn du es dir im Hochformat anschaust, wirkt das irgendwie eigenartig.
Naja, man hat dann ziemlich schnell Kipps dann.
Ah ja, genau.
Das ist, wenn du lesen würdest, du hast jetzt helle Umgebungsverhältnisse, aber in der Dunkelheit hättest du linkes Auge und rechtes Auge unterschiedliche Helligkeit. Und da ist es eher gewöhnungsbedürftig. Da ist das Display halt einfach low budget.
Mhm.
Ja, ja. Aber 99 cool. Euro.
Ja, eben.
Schon 99 Euro,
was will man denn? Vor allem normalerweise verwendet man ein Tablet im Querformat.
Ja, außer als E-Book-Reader, ne? Da wäre es wieder Hochformat wahrscheinlich.
Du bist ja,
machst auch gut.
Ja, naja, aber bei der Größe. Du bringst das immer ins Feld mit als E-Book-Reader. Ich muss man halt echter Typ da sein, dass man sich anstrahlen lassen möchte. Ich bin ja großer E-Ink.
Ja, E-Ink, ja. Aber ich meine, diese ganzen Reader, die sind doch schon so gedacht, dass du im Hochformat liest, weil das ja die Zeilenlänge kürzer
ist. Das stimmt schon. Du brauchst das manchmal schon.
Hat sich auch das Hochformat im Buchformat durchgesetzt.
Ja, genau, eigentlich, ja, stimmt das vielleicht. Wobei, wenn du PDFs liest und so, dann bist du, wo du noch rein und raus zoomen kannst, macht das Querformat manchmal schon noch Sinn. Aber en gros möchtest du Hochformat.
Stimmt, da kannst du noch mehr.
Stimmt schon.
Okay, dann habe ich noch eine Podcast-Empfehlung
loswerden.
Einen Podcast aus der Schweiz diesmal.
Ja, wirklich.
Den Pod-Übercast.
Pod-Übercast.
Ja, das ist ein Podcast über das Podcasten. Das ist eine gute Punchline.
Cool.
Ah, das ist wieder so ein Meter, so wie die Hörsuppe.
Nein, also wenn er, also ich weiß nicht, Hörsuppe macht ja auch Podcasts.
Naja, aber er redet über Podcasts.
Nicht über die Podcasts von anderen, sondern wie man podcastet.
Okay. So eher wieder das von Tim
Pritlove. Eher so wie Tim Pritlove, aber nicht ganz so hochkarätig, also nicht so hochgetrabend, sondern er spricht mit Podcastern über gewisse Themen des Podcastens.
Ah, spannend, cool. Da hat er immer jede Folge einen anderen Gast? Oder?
Anderen Gast, also bei der letzten Folge hat er einen Stammtisch gehabt. Finde ich sehr, sehr nett gemacht.
Mhm. Kommt wöchentlich raus oder?
Unregelmäßig. Okay, ich finde es einfach lustig auch zu hören, damit endlich mal ein Podcast aus der Schweiz, ist ja auch nicht gerade bekannt für das Podcastland.
Eben. Das ist auch von der
Sprache. Ist er dann schon auf Schweizerdeutsch? Oder? Nein, er macht auch andere Podcasts auf Schweizerdeutsch, die kann man sich aber nicht anhören, weil die verstehen wir nicht. Er ist schon auf Deutsch.
Nicht lange einhören.
Das macht mich sicher unbeliebt, aber er klingt halt lustig. Wenn wir in Schweizer versuchen, Deutsch zu reden, klingt es halt einmal grundsätzlich lustig. Hochdeutsch natürlich. Aber ist eigentlich sehr nett gemachter Podcast und habe auch schon mit ihm ein bisschen gemailt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt.
Ganz
nette Empfehlung, ja.
Sehr gut. Apropos in diesem Zusammenhang, morgen Mittwoch ist Podcast-Stammtisch. Hat einer von euch vor, hinzugehen?
Wirklich? Ja, jetzt wo ich es weiß, habe ich eigentlich schon vor, hinzuschauen.
Ja, rufen wir
zusammen.
Nun gut.
Möchtest du mal ein paar Themen reinbringen? Ha?
Ja, Themen, also Eigenrecherche habe ich nur Kinobesuch, wie gesagt.
Mhm.
Und ich kann berichten, stolz, dass ich in dem österreichischen Film war, 1 plus 1 ist gleich 100.
Ah, das hat der Martin ja empfohlen.
Das hat mir der Martin empfohlen, ja. Und der war im Spittelberg-Kino. Das Schwierigste daran war, das Spittelberg-Kino zu finden. Das ist nämlich von außen nicht erkennbar, dass das ein Kino ist. Ich glaube, man ist irgendein Innenlokal oder so. Und ja, sehr netter Film. Er war sogar für einen, wie soll ich mal sagen, jetzt für einen Film, den ich und der Martin mir anschauen würde, weil der Prozess bei Waluch war er extrem gut besucht. Es waren nämlich nicht 10 Leute drin, sondern 20 Leute um 19 Uhr, was so meines Erachtens ein Zeichen von Qualität ist. Und es geht einfach um eine Schule im 20. Bezirk, eine Mehrstufenklasse, was in Österreich gar nicht mehr so selten ist. Also läuft aber unter Schulversuch. Das heißt, du hast Schüler verschiedenen Alters in derselben Volksschulklasse. Noch dazu ist eine Integrationsklasse, also es sind einige Kinder mit erhöhtem Lernbedarf drinnen, also mit Behinderung oder spezieller Begabung und zwei Lehrerinnen pro Klasse.
Mhm.
Also jetzt nichts Besonderes in dem Sinn, das gibt es öfter und einfach sehr nett, also die Kamera war einfach ruhig und hat einfach so gezeigt, was die Kinder reden und was die Lehrerin mit denen machen und dann gehen sie mal zum Naschmarkt, das war keine Riesenhandlung in dem Sinn, es war so wie ein bisschen längere Fernsehdokumentation halt, aber man hat wirklich beim Zuschauen das Gefühl gehabt, boah, so schön könnte Schule sein.
Ja, also es hat echt ein...
Wirklich total schön, ja. Also die Kinder haben dauernd irgendwie dreckige Hände gehabt, weil sie irgendwas gegatscht haben oder gebastelt oder irgendwelche Reiskörnchen abzählt oder so und dann wirklich voll mit dem gearbeitet.
Enthusiasmus.
Ja, also es war einfach nicht so, dass die da sitzen und irgendwie Frontalunterricht kriegen, sondern halt wirklich was da. Und dann haben sie natürlich, die zwei Lehrerinnen waren auch sehr nett, haben sie dann halt interviewt, was die dazu sagen und so. Und die haben dann halt gesagt, also das Konzept ist, dass sie halt viel machen mit den Kindern. Also nicht frontal unterrichten, sondern die Kinder unterrichten sich teils auch gegenseitig. Die Älteren bringen immer den Jüngeren was bei und das läuft dann schön und dadurch können sie eigentlich mehr erreichen, als wenn jetzt die Lehrerin alles unterrichten müssten.
Ja.
Weil sozusagen das ist mehr wie in einer Familie ist, dass halt die kleinen Geschwister suchen sich einen Großen und der zeigt ihnen dann was.
Also auch die Interaktion innerhalb der Gruppe.
Ja, und nicht dieses, und genau.
Das war das eine und das andere, dass sie halt auch kochen in der Klasse und Gemüse schneiden und so und Sachen, die, weil sie gesagt haben, ja, viele Wiener Kinder wissen nicht, was ein Schnittlauch ist und dann tun sie das halt machen. Und die Kritik war dann, sind sie auch darauf eingegangen, dass dann andere Lehrer sagen, also Lehrer wohlgemerkt, ja, die lernen ja nichts oder die können jetzt nicht so toll rechtschreiben wie eine vergleichbare dritte Klasse Volksschule. Mhm. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist aber nicht der Schwerpunkt von ihnen. Und sie sind, also die kommen zu ihrem Volksschulabschluss und sie haben gesagt, die machen nachher auch eine gute Figur in den weiterführenden Schulen, werden oft Klassensprecher, aber der Schwerpunkt ist halt eher mehr auf Lebenskompetenz, Lebens- und Sozialkompetenz. Und das hat man dann auch gesehen, da haben die Kinder untereinander diskutiert, halt über Politik und über Hundekacke in Wien und über Fleischessen und so. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, also in dem Alter so Ende Volksschule, vierte Klasse Volksschule mit 10, da war ich noch nicht so gut drauf rhetorisch. Ne? Und, ja. Also da hast du wirklich gesehen, die lernen halt. Und sie haben einmal in der Woche haben sie irgendwie ein Klassenparlament, wo es halt dann ausdiskutieren, wer nicht neben wem sitzen mag und so. Also das ist halt mehr so Richtung moderne Pädagogik. Und dann haben sie gesagt, sie haben auch von Montessori so Methoden drin, also so Werkzeug und Spielzeug halt. Und
Material war
Material schon, ja, Material. Dankeschön, Dankeschön. Und ja, und die eine Lehrerin hat halt erzählt, ja, sie haben Reiskörnerl abzählt mit denen. Also eine Packung Reis genommen, ein Kilo Reis und die Aufgabe war, wie viele Körnerl sind da drinnen.
Aha.
Und dann, also, und die Lehrerin hat dann auch gesagt, sie wollte eigentlich, dass die Kinder dann das wiegen und über das Gewicht das hochrechnen. Mhm. Und die Kinder waren aber so begeistert vom Reiskörnl abzählen. Also auch die Kleinsten haben dann brav immer so 10er-Haufeln gemacht, 10 Körneln und das in so eine kleine Kodak-Fotodose gegeben. Und sie haben dann, sind gleich drauf gekommen, 40.000 Körnl Reis sind in einer Packung, no. Kilopackung Reis drin. Und das haben sie aber erlebt und dadurch haben die halt dann einen Zahlenbegriff.
Mhm.
Und also sie lernen durchaus Mathematik, aber sie lernen es halt anders, als wir das wahrscheinlich noch gewohnt sind von unserer Volksschule.
Alles klar.
Und ich möchte abschließen den Bericht mit einem sehr schönen Zitat von einem Kind, das hat dann so gesprochen. Das Kind hat halt gesagt, ja, also wenn ich Politiker wäre, dann würde ich nur Mehrstufenklassen bauen. Da hat man sich eigentlich gedacht, ja, eigentlich hat er recht. Ne? Warum? Mhm. Es kostet vielleicht ein bisschen mehr, weil es mehr höheren Personalaufwand hat.
Aber es die bringt Klasse gezeigt. Irgendwie.
Die Klasse, also es waren glaube ich sogar 2 Klassen. Insgesamt hast du 3 Lehrpersonen gesehen.
Mhm.
Und Kinder halt, ja. Also es war jetzt keine große Handlung, mehr so eine Art TV-Dokumentation. Aber sehr lieber Film, ich kann es jedem empfehlen zum Anschauen. Bitteschön, Martin, Peter, Gregor.
Ich habe fertig.
Themen.
Die Liste, irgendwas war noch auf der Liste, bitte mein.
Ich habe auf jeden Fall noch ein Hörerthema, das bitte wir schön, besprechen ja. können. Es gibt das Projekt BitLove.
BitLove?
Ja, das leitet sich, glaube ich, noch ab vom Vorbringerprojekt, obwohl ich weiß nicht, ob es sich wirklich eins zu eins ableitet, nämlich von BritTorrent.
BritTorrent.
Und das hat wieder zusammen mit dem allseits bekannten Team BritLove zu tun. Und es geht darum, die Problematik zu lösen.
Nicht Pitlove.
War das Podlove? Na,
Podlove. Ja, von Podcasts.
Von Podcast Podlove, ja, keine Podlove Ahnung. Irgendwie so ein verdreher Wortspiel war es. Und es geht darum, das Problem zu lösen, dass wenn du einen Podcast anbietest, jetzt auf deiner Plattform, bei dir, ja. deinem Server, dass sehr viele Leute gleichzeitig darauf zugreifen. Und das skaliert natürlich nicht. Das wird dann relativ vom Download, kann das langsam werden, wenn also der Bandbreite
Probleme, die wir gern hätten. Ne?
Ja, genau. Und dafür gibt es natürlich, was wäre da besser geeignet als das Torrent-Protokoll.
Okay. Das heißt, du machst dann BitTorrent aus deinem... du bietest deinen Podcast-File als BitTorrent an.
Richtig, du bietest einen Feed an, den kannst du abonnieren und du gibst statt dem Audio-File gibst du ein Torrent-File rein.
Aber muss der Podcast-Hörer den dann selbstständig downloaden mit seinem BitTorrent-Client und dann wieder
anlegen? Das müsste der Podcatcher
machen. Das kann der Podcatcher das dann. Es gibt zum Beispiel den Miro, so ein Media-Player, ja. kann schon Podcasts.
Okay, das stimmt, der Miro war ja immer schon mit BitTorrent.
Mit BitTorrent und jetzt gibt es eben diese Plattform BitLove und BitLove ist ein Tracker, das heißt, macht aber diese unterschiedlichen Verhandlungen zwischen den einzelnen Clients und zweitens kannst du deinen Podcast oder deinen Feed dort anmelden und er generiert dir aus deinem normalen MP3, was auch immer Feed, einen BitTorrent.
Das heißt, das könnten wir wirklich machen für einen Biertocher?
Es würde funktionieren, dann müsstest du halt den anderen, deinen Usern propagieren, du hast jetzt da einen anderen Feed, wenn sie das haben wollen und einen...
Wir haben schon 2 Feeds, wir können ruhig noch einen dritten an. Wir haben sogar drei bitte mit CPA. Wir können ruhig noch einen vierten
Filter anbieten. 45. Noch mehr. Ja, auf jeden Fall geht das. Und
super, ja.
Ja, also. Und ich weiß also nicht, ich, keine Ahnung. Der Hörer hat das vorgeschlagen. Ich finde das Projekt sehr interessant. Ist auch klar, wenn man selber keine Bandbreite hat, das zu haben. Ist halt für mobile Clients wahrscheinlich nicht so spannend, weil prozessorlastig und Dings.
Ist das, glaubst du, ein Problem?
Ich weiß nicht.
Es gibt ja für alle Plattformen.
Gibt es das Transmission, oder? Ja. Oder halt andere?
Irgendwelche,
ja. Irgendwelche gibt es schon, gell?
Nicht, dass jemand was runtergeladen
hat. Nein, ich referenziere da, Britt Laff hat das eben gesagt. Für mobile Geräte wird es wahrscheinlich nicht so interessant sein. Er denkt sich halt eher, dass man da etwas durchgehend laufen lässt auch und so. Und du hast halt auch das Problem, du wirst zwar wahrscheinlich, wenn du es aktuell abonnierst oder so, am Anfang relativ schnelle Downloadzahlen zusammenbekommen, aber das sind ja auch irgendwie Torrents, die dann halt wie Oasen schnell austrocknen, weil du wirst das ja selber als Abholender jetzt nicht ewig bei dir anbieten, aber, außer du bist halt wirklich gut
drauf. Aber das ist wurscht, weil es geht ja um diese Spitze, wenn die Episode frisch rauskommt, dann die paar, die es dann irgendwann wollen, können sie es aus normalen Feed da rausholen.
Ja,
hast oder recht. Oder Download-Link halt. Die kommen dann eben meistens direkt hingelinkt irgendwie.
Genau. Ja, ist ein interessantes Projekt auf jeden Fall. Ist schön, dass ich da auch an der Podcast-Front irgendwie technisch.
Ja, aber bei mir die Kapitelmarken mehr interessiert hätten. Die waren ja auf Podlove vorgeschlagen einmal.
Ja.
Aber ich glaube, wir haben sehr in irgendeiner Show einmal diskutiert.
Du weißt irgendwas über einen Miro-Client, den habe ich schon länger nicht mehr benutzt.
Ich habe ihn einmal installiert, aber das ist schon 3 Jahre her und damals hat er mir nicht gefallen. Ja, aber cool, das mal
war
ich
so. In HD da sind ja Videos dran drinnen.
Ja, ja, genau.
So Videos, Series, gut.
Aber das Problem, denke ich mal, halt, wenn gestreamt wird über BitTorrent, dann ist ja ein Vorteil, dass der sich jedes Stück holen kann, weg, weil dann muss er sich ja da rein auch die Stücke mehr oder weniger holen. Zumindest im Großen und Ganzen halbwegs geordnet.
Ja, stimmt. Währenddessen streamen läuft dann halt.
So einer Seite, wenn ein Stück gefällt, könnt ihr beim Streamen einfach drüber hupfen. Das hatte ich nämlich einmal. Da ist einer, der aus irgendeinem Grund nur 98% fertig geworden. Und dann habe ich gesagt, okay, trotzdem
abspielen. Dann aber ein bumpiges Hörgehör.
Nein, das war ein Video sogar, das war nicht so schlimm. Okay. Das hat bis auf eine Stelle ziemlich gut funktioniert, wo da sind zwei so Segmente halt gefällt. Das kann man dann schon abspielen.
Noch dann Themen. Verschreiten wir zum Verlesen von belanglosen Meldungen, die wir nicht selber recherchiert haben.
Ja, ich meine, ich hatte noch den Takeshi Kitano, aber vielleicht mache ich den auch nächsten.
Ein Buch, oder?
Nein, das ist so ein Schauspieler, Regisseur, Showmaster, japanisches Tausendsasser-Talent. Aber ich wollte mir eigentlich eh noch gern 2 Filme vorher anschauen, vielleicht mache ich das einfach nächste Folge.
Nee.
Das ist ziemlich ein Macher.
Bis dahin dürfte ich auch das Buch Pure Economy fertig gelesen haben.
Okay.
So eine Antithese an so ein Wirtschafts über. Ja, wie arme Leute wirtschaften.
Da können wir einfach was tagesaktuelles einbringen. In Griechenland ist jetzt die Regierungsbildung gescheitert.
Stimmt,
da ist natürlich die große Frage, habt ihr alle schon Bitcoins gekauft, weil der Euro wird jetzt demnächst
kollabiert. Ja, da wollte ich auch das angreifen.
Andreas.
Spekuliert.
Genau.
Jetzt gibt es neue Wahlen.
Dazu.
Das ist übrigens ein kleiner, nerdigster Nachtrag zum Thema Bitcoin. Bitcoin-Kinderporno genau genommen. Das habe ich nämlich in den Raum gestellt im letzten Podcast, dass Bitcoins irgendwas mit Kinderporno zu tun haben, wo dann der eine Andreas widersprochen hat, dass ich mir das spontan ausgedacht habe, was auch stimmt. Also Bitcoins haben nichts mit Kinderporno zu tun. Aber, und jetzt kommt's, beim Nachhauseweg mit dem Andreas habe ich nämlich weiter diskutiert. Mhm. Und es gibt nämlich die Bitcoin-Pornos, also die jetzt so funktionieren, dass Pornodarsteller, also sozusagen
genau,
Stripper, die schreiben sozusagen ihre Bitcoin-Adresse auf und lassen sich dadurch direkt bezahlen. Mhm. Und jetzt kommt's, nichts hindert eigentlich einen Minderjährigen daran, das auch zu tun.
Ah, okay, verstehe. Von der Gesetzeslage her meinst du was?
Nein, nicht, sondern einfach von der Technik.
Ah, von der Technik, okay.
Von der Technik. Er kann sich sozusagen eine Bitcoin-Adresse machen, hat jetzt Bitcoins und braucht die ja nicht sofort auscashen. Er hat sie schon mal. Im Gegensatz dazu, ein PayPal-Konto kann sich ein Minderjähriger viel schwerer anlegen.
Ja, mit der technischen Hürde, die jetzt besteht und so, ist es ein sehr theoretisches Argument, aber naja.
Nein, eine Bitcoin-Adresse kann er sich jetzt schon machen.
Ja,
und er kann schon irgendwas im Internet anbieten und sich dafür Bitcoins geben lassen. Mhm. Er hat ein bisschen ein Problem beim Auscashen, aber er könnte notfalls sagen, das spare ich bis zu meinem 18. Geburtstag auf, wenn das nicht vorher schon in Amazon-Gutscheine umtauscht. Mhm. Also in dem Sinne, etwas entdeckt, was noch gar nicht gibt, nämlich Kinderporno und Kidporns. Bitcoins.
Kidpoints.
Kidpoints.
Oh,
ja, das war eine spannende Frage, weil bei allen anderen Geldtransaktionen, Geschäftsfähigkeit.
Ja, man muss 18 sein, immer weil es Kreditkarte
braucht. Und da kannst du das, ist es nicht im Reklamo.
Das ist irgendwie da.
Also es wird sicher eins der nächsten Totschlagsargumente gegen Bitcoins werden.
Das ist so, wie wenn der mit Papier geht. Das ist
natürlich auf jeden Fall eine Einfall.
Nein, das ist, weil Bitcoins sind ja Gold. Es hindert ja niemand, einen 13-Jährigen an Goldklumpen wo auszugraben, wenn er zufällig weiß, wo er ist.
Bitcoins. Und nach dieser Argumentationslinie, ja.
Ein weiteres Beispiel, warum Bitcoins wie Gold sind.
Ja, genau. Du kannst es 13-Jährigen geben.
Vielfach verwendbar.
Na gut, dann zu aktuellen Politthemen, wenn du schon mit Griechenland angefangen hast.
Hast du noch was da?
Ja, sicher, ich habe ganz viele, aber ich werde nur ganz wenige davon verwenden. Eins, was wir, glaube ich, soll ich es halten?
Ja.
Okay. Eins, Gregor verzieht sich schon kaum, dass ich über Politik anfange zu reden. Also eins, was man, glaube ich, erwähnen sollte, es läuft derzeit auf Medien wie Spiegel und Profil und ORF auch so eine schöne Art, wie nennt man das, Internetfehde, nämlich zwischen den Urhebern, das war so eine Gruppe von deutschen Krimi-Autoren und so, gegen die über Großmedien mobil gemacht haben, gegen die Abschaffung des Urheberrechts und indirekt gegen die Piratenpartei und deren Forderungen. Und die wurden jetzt von Anonymous, wurden deren Adressen veröffentlicht und dann wurde gesagt, dass die Piraten gar nicht das Urheberrecht abschaffen wollen. Und das geht halt so hin und her. Also es macht sich gerade eine Gruppe nach Kräften unsympathisch. Und das Schöne ist, dass im Zuge dessen die GEMA, also die deutsche Verwertungsindustrie, auch ein bisschen ins Gerede kommt mit ihrem Vergütungsmodell, also was ja in Österreich auch nicht sehr anders ist, wo sehr wenige überhaupt nur stimmberechtigt sind, die viel verdienen und ein großer Anteil der Künstler, die angeblich monopolistisch vertreten werden, gar nichts verdient. Das ist halt sehr schön zu beobachten, sehr schön zu lesen.
So, da fällt mir noch eines. Man kann jetzt wieder mal sich Musik auf Kickstarter kaufen und anfangs finanzieren und zwar die Amanda Pellmer heißt die, verkauft ein Album, also finanziert ein Album über Kickstarter. Wie heißt das jetzt? Jetzt habe ich es vergessen, so was Dummes. Aber es gibt ein total lustiges Video, wo sie so mit Zetteln, wo Texte oben stehen, quasi erklärt, warum die Musikindustrie böse ist und man
sehr
besser.
Und man soll jetzt ihren Song über Kickstarter finanzieren.
Nein, das ist ein ganzes Album und das ist auch schon.
Album, ja.
Also da geht es vor allem um die Tour und um die Produktion. Also der CDs und so kommt man vorher.
Ich glaube, der größte Effekt von Kickstarter ist dass die Werbevideos extrem gut werden
Den
Leuten, die einfach Funding
haben. Und dass es halt die Plattform gibt, wo leicht viele Leute mitmachen können. Weil früher ist es halt eher mühsam gewesen, wenn man da jetzt
Aktien kauft.
Früher gab es das in irgendeiner Form, sowas wie Kickstarter.
Ja, es gab schon immer Spendensammler.
Ja, Spendensammler.
Irgendwelche private Schnorrer, die jetzt gesagt haben, ich mache eine Firma auf, kannst du dich als stiller Beteiligter nicht einbringen. Aber das war halt keine öffentliche Plattform dafür. Hat ja auch kein Internet gegeben früher. Peter, du schweigst schon so lange.
Ich habe nichts mehr zu sagen.
Du hast nichts mehr zu sagen.
Alles
du hast alles gesagt. Na gut, dann möchte ich noch etwas loswerden. Wo ist denn jetzt der Gregor? Der verschwindet schon wieder. Schade, da hätte er nämlich jetzt leider mitdiskutieren können, wenn er da wäre. Nämlich, es geht um Game of Thrones, wo jetzt schon in den USA die zweite Serie draußen ist. Und Gregor, beeil dich, Game of Thrones!
Ja, was für ein Thema!
Was für ein Thema! Und da gibt es jetzt einen sehr schönen Thread, auch auf Spiegel Online und auch im Economist, glaube ich. Und zwar geht es darum, dass Game of Thrones legal nicht zu kaufen ist. Die zweite Season ist schon draußen. Es gibt urviel Markt, also urviel Leute wären auch bereit, Geld dafür auszugeben, dass sie das in guter Qualität bekommen. Und es ist nicht möglich. Die einzige legale Möglichkeit ist, also wenn man Kabelanschluss hat und in den USA wohnt, kann man so ein HBO extra Abo kaufen für 50 Dollar im Monat. Und dann kriegt man es sozusagen vom Fernsehen. Und wenn man jetzt nur die DVD haben will oder das nur online kaufen will, gibt es keine Möglichkeit und deshalb gehen die Leute halt zur Tauschbörsen. Und das ist schon so auffällig, dass eben auch schon mehrere Wirtschaftszeitungen geschrieben haben, das ist ein Zeichen für die Unfähigkeit der Medienindustrie, also der Content-Industrie, einfach die Bedürfnisse oder der Nutzer zu decken.
Das weil es wäre nicht so, dass die Leute... Das wird schlimmer sagen, sein, weil die kommen ja nicht mal in Hulu oder in iTunes, in Amerika werden die angeboten. Also die haben wirklich dieses System, schaut es auf unserem Sender.
Die sind halt auch sehr verheiratet mit ihrem Vertriebskanal, dem Kabelfernsehen.
Genau, richtig.
Wobei halt die Argumentationslinie in diesen Blogs war, die machen eigentlich so gute Serien, dass sie das nicht mehr nötig hätten, diese Bindung an diesen Vertriebskanal.
Wenn die das weltweit in halbwegs einer Zeit releasen würden, die würden den Reibach ihres Lebens machen, weil wenn man Game of Thrones Zahlen anschaut und was für ein Wind das macht, was das in Winter
ist übrigens das der meist illegal downgeladene TV-Serie. Ja. Und das Schöne ist, es gibt auf Reddit ein sehr schönes Game of Thrones Forum, was ich erst im Zuge dessen entdeckt habe, obwohl ich mich eigentlich gern mit Reddit beschäftige. Und es war natürlich super für mich, dass wie die Fans da herumdiskutieren und mit Zitaten rumschmeißen. Und da waren halt so Meldungen wie, ja, ich bin aus Indien, ich würde es mir gerne kaufen, ich habe keine Möglichkeit. Ich muss warten, bis die Blu-ray irgendwann Monate später rauskommt. Ne? Ja. Oder ich bin aus Neuseeland, wir haben nur die und die Möglichkeit, das zu sehen und ich lade es illegal hinunter. Also lauter Leute, die eigentlich Geld ausgeben wollen für etwas, aber keine Möglichkeit haben. Ja,
genau. Wäre ja so einfach.
Jo, auf meine restlichen aufgeschriebenen Themen verzichte ich, weil sie nicht so wichtig waren, dass ich sie mir gemerkt habe.
Ihr vorher mal durchgestrollt, sollen wir nochmal schauen?
Nein, ich weiß nicht, war irgendwas speziell.
Beim Google Plus.
Sonst kommt es nächstes Mal.
Hellseherei, naja, brauchen wir gar nicht.
Das war vom
Wazi-Bauzi. Okay, Wazi-Bauzi, das darf er selber.
Soll er selber dann machen.
Wissenschaftlicher Zeitschriftenboykott.
Ja, das ist was Schönes, ja.
Das ist was Schönes, ganz
genau. Wenn ich mich korrekt erinnere, geht es darum, dass, ich glaube, TU München oder eine Universität in Deutschland jetzt also auf einen Boykott wissenschaftlicher Zeitschriften eingestiegen ist, weil die einfach ihr Geschäftsmodell übertrieben haben.
Genau,
das hat so funktioniert, sie haben Bündel von wissenschaftlichen Zeitschriften an Universitäten verkauft. Also die konnten nicht sagen, sie wollen nur die Zeitschrift Geologie für Experten oder so kaufen, sondern sie haben dann gleich ein ganzes Bündel ungeliebter wissenschaftlicher Publikationen kaufen müssen, die extrem überteuert werden. Und das Geld fließt hauptsächlich in die Taschen von dem Verlag. Also die ganzen Wissenschaftler, die dort schreiben und die Peer Review machen, verdienen nicht so toll. Ne? Und das ist jetzt anscheinend immer mehr Leuten aufgefallen. Ich glaube, sie haben sich angelegt mit irgendwelchen Mathematikern. Irgendein Streit ist da hochgekocht. Und dann haben mehrere Mathematiker, also eine weltweit überschaubare Gemeinschaft, dann aufgerufen, diese Zeitschrift zu boykottieren. Und da dürften jetzt auch im deutschen Sprachraum halt die ersten Unis mitmachen bei diesem Boykott.
Okay.
Und ist zu hoffen, dass da was Gescheites rauskommt, also dass die wissenschaftliche Community dann auf Internetpublikation umsteigt.
Ja.
Und diese
Stichwort Open Access, glaube ich, ist der Sammelbegriff davon, ja. Da habe ich auch auf einen Artikel gestoßen, wo das MIT oder Harvard, irgendeine große Uni oder Technikabteilung hat eben aufgerufen, Open Access vermehrt
zu nutzen. Das machen aber eh alle Unis eigentlich. Der Uni Wien gibt es das natürlich
auch. Aber es wird, glaube ich, wenig gemacht in der Praxis.
Ja, bis jetzt musst du eigentlich schon noch in einer Zeitschrift veröffentlicht haben. Genau. Oder ist es derzeit schon üblich, dass du in einer Newsgroup veröffentlicht?
Da gibt es irgendwelche anderen Systeme. In irgendeiner Ö1-Sendung war das, glaube ich. Aber die Unis beschäftigen sich halt damit. Und irgendwann einmal wird das dann vielleicht was werden. Aber derzeit ist es halt wirklich noch so, dass es um die Zeitschriften sich dreht oder Konferenzen halt. Mhm. Bei Konferenzen ist es noch ein bisschen sinnvoller, als wenn ich es echte Leute hätte.
Eines habe ich noch, aber habt ihr noch was? Nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit rede.
Na, red ruhig. Ich glaube.
Okay, also meine Eigenleistung war, ich habe mir ein Profil gekauft und darin kann das nur weiterempfehlen für diese Woche, das Profil, wer es in die Finger kriegt. Sehr schönes Interview drin mit dem Hermann Knoflacher, Verkehrsexperte von Österreich und auch ein schöner Leitartikel zum Thema Autonutzung in Stadt und also das eigentlich das sehr schlecht ist, wenn man in Großstädten, speziell in Wien, ein Auto benutzt.
Ganz genau. Außerdem sind Unmengen Kinder niedergeführt worden in letzter Zeit.
Genau. Also Platzverbrauch, haben sie gesagt, dass die Parkplätze viel zu billig sind für das, was die Wohnfläche kostet. Der
Knoblauch hat seine Idee von Parkplatzpreisen, kann ich nur unterstützen. Ich glaube, so 800 Euro pro Monat.
Aber dass auch im internationalen Vergleich Wiener Parkplatz viel zu billig ist und Außenbezirke gratis, dann das super Argument, dass immer noch die Garagenplatzverordnung gilt, nämlich seit dem Zweiten Weltkrieg, wo gesagt wurde, ein neuer Wohnraum muss automatisch Garagenplätze haben. Und es ist in Wien sehr aufwendig, eine Wohnung zu bauen, die nicht Garagenplätze hat. Das ist eigentlich nur bei den autofreien Siedlungen der Fall. Also die als Versuchsprojekt laufen. Und dadurch hast du halt auch die Autonutzung, die du in der Stadt hast. Und das ist, ich finde es insofern bemerkenswert, dass das Profil auf diese Linie einsteigt, weil das Profil ja jede Woche eine Autokolumne hat. Also von einem Autor, der schreibt auch für die Autoreview, also eigentlich sehr autofreundliche Zeitschrift ist. Aber trotzdem haben wir einen recht guten Leitartikel geschrieben. Mhm. Ganz kleines Zuckerl.
Ein Leitartikel kann man sogar im Internet lesen, nur das
Ist noch nicht drin. Hoffentlich wird es noch, wir werden es verlinken auf jeden Fall. Kleines Zuckerl noch, ist es ein Interview, also ein Bericht drinnen, warum Joe Wood pleite gegangen ist, der österreichische Spieleherberger.
Kaufbefehl sozusagen, wie man heutzutage sagt.
Naja, ich glaube, der wird auch bald verlinkt werden. Es steht auch nicht sehr viel drinnen, aber es ist, sie haben halt gemeint, wegen Seltsamkeiten in der Geschäftsführung und weil sozusagen keine gescheiten Management-Persönlichkeiten dort waren und weil sie am Schluss dann auch nur noch das Programmieren auch noch outgesourced haben.
Die waren nur noch Publisher zum Schluss.
Also, und das Geschäftsmodell hat dann halt am Ende nicht hingehauen und bilanziell irgendwie nicht gescheit bewertet. Also Bilanzsachen, die es in der Bilanz drin gehabt, die schon lange nicht mehr so viel wert waren, haben es nicht rechtzeitig abgewertet und so Sachen halt. So.
Tja. So, kurz vom. Ein kurzes Speed-Thema noch.
Bitte schön.
Und dann, glaube ich, machen wir eh langsam Schluss, oder was? Speed-Thema ist Speedy. Wir haben das letzte Mal oder das vorletzte Mal darüber geredet, dass Google diese HTTP-Erweiterung entwickelt hat, Speedy.
Ah ja,
was
ja,
die genau, Abfragen ja. schneller und? Macht. Und ich wollte das ausprobieren. Da wollte ich noch den Praktiksteil nachreichen.
Was sind deine Erfahrungen?
Du kannst das Modul runterladen vom Google Code Repository und die installieren. Allerdings gibt es das nur für die Architekturen i386 und AMD64.
Okay.
Ich wollte es mal zuerst auf eine AMD-Plattform installieren, geht mal nicht. Also man braucht da schon diese. Oder man baut sich selber, was auch nicht so schwierig sein dürfte. Hab's dann auf einem, sagen wir mal, Halbproduktionssystem aufgesetzt. Da kannst du es, wenn du AMD64 hast, einfach mit apt-get install und dem richtigen Repository runtersaugen. Funktioniert. Das Einzige, was es vielleicht für die Produktion nicht so stabil macht, es geht alles schneller, es funktioniert auch ganz gut. Es wird nur kein CSS mitgeliefert.
Das heißt, die Webseiten schauen ganz kleine
Sache. Aus. Aber sie sagen es ja eh auf der Homepage, dass es einfach jetzt Beta und es braucht noch Zeit.
Und ist es
prinzipiell, glaube ich, aber es ist nicht mehr so weit weg. Also es ist jetzt, fühlt sich jetzt auch nicht mehr so super experimentell an oder so.
Und hast du einen Geschwindigkeitsvorteil gemerkt? Also
ja, aber den schreibe ich jetzt nicht so gut, wenn ihr das CSS nicht mitschickt, wenn da irgendwas. Ich weiß auch nicht, bei mir ist es auch.
Schickt das nicht mit.
Nein, bei mir ist es, also das war mein erster Verdacht. Ich bin mir nicht sicher, ob das da genau daran liegt, weil ich habe es jetzt nicht mit dem Chromium getestet, weil da irgendwie gerade bei mir in Schieflage ist unter dem Windows XP, sondern dass ich habe das unter dem Firefox 13 getestet, wo das ja schon enabled ist, diese Funktion. Und der ist aber selber noch Beta, also ich weiß nicht, an welchem Beta-Ende es da gerade peilt.
Okay. Aber das
hat der mit dem extra runtergeladen.
Das hat er mit dem, das Speedy habe ich gedacht, ist ja nur für die, okay, das ist zuständig für diesen, für HTTP sozusagen.
Genau, richtig.
Aber die Datenübertragung muss ja trotzdem funktionieren, oder? Wenn die HTML-Datei ankommt, muss die CSS-Datei doch auch ankommen.
Ich weiß, also so genau habe ich es da nicht recherchiert, woran es da mich gehackt hat. Prinzipiell das Mod einbinden ist nicht schwierig, aber dann kommen halt die Webpages manchmal mit dem CSS, manchmal ohne dem CSS. Also produktionssystemsmäßig ist es noch nicht fit. Aber wird lustig, ich meine, wenn das irgendwann mal einfach ein Mod für ein Apache zum Einbinden ist, warum nicht freischalten?
Genau.
Ist doch wurscht. Das Einzige, was man halt dann noch bedenken muss, dass man halt das SSL-Mod auch aktivieren muss, und weil Speedy funktioniert nur mit SSL.
Aha, aber baut man noch ein Zertifikat da, oder?
Ja, damit musst du entweder rechnen, wenn du zu voll bist für irgendwie bei dir EverySign oder VeriSign, wie sie richtigerweise heißen, den Zertifikat ausstellen zu lassen, was ja eh so eine.
Es kostet ja was, oder?
Ja, es kostet was, außerdem ist diese Zertifikatschain, wie sie wissen, eher eine höchst bedenkliche Geschichte. Und wenn du dir selber ein Zertifikat ausstellst, musst du halt damit rechnen, oder ist halt so, dass alle Webbrowsers mal schreien: Hilfe, du surfst jetzt.
Ja, genau, weil das ist dann gleich so.
Verbrecher-Page-mäßig. Ja,
genau. Ja. Na, ganz so schlimm ist es, es gibt schon eine eigene Verbrecher-Page, gibt es auch noch.
Ja, stimmt. Stimmt, die gibt es.
Also, ganz so schlimm ist es auch.
Das ist, aber es schaut schon Chrome böse aus.
Firefox, den bei der Verbrecher-Page.
Genau.
Wir hatten nämlich in der Arbeit einmal eine Seite von einem Kunden, der auf der Verbrecherliste gelandet ist.
Ja.
War natürlich Alarmstufe rot, im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber ja, wann passiert das, wenn der.
In dem Fall war er selber schuld, weil der wollte von uns keine Updates sich installieren lassen, hat selber auch keine installiert, und dann hat da irgendein Hacker Schadcode eingeschleust.
Na bravo. Ein Plädoyer für Updates.
Ja, genau. Amen.
Ja.
Und naja, und ist jetzt quasi Schluss, oder wie?
Gerne noch etwas
sagen. Ich habe jetzt noch wieder das Schlusswort.
Bitte, sprich uns das Schlusswort. Ab,
wer von euch jetzt noch immer nennt, die Verfassungsklage bitte, unterschrieben genau, hat, der soll das bitte jetzt das machen, Ausdruck und schnell ins MetaLab rennen und in den Tresor schmeißen.
Ist
in
MetaLab immer noch der Tresor?
Ja, kann man
wurde schon geleert oder so.
Nein, da kann man bis zum letzten Tag in den Tresor einwerfen.
Okay,
und das wird Tag jetzt ziemlich genau dann sein, wenn ich das anhört, wahrscheinlich.
Also am Mittwoch, oder?
Ja, am 18. glaube ich.
Heute ist der 15.
Freitag ist
der.
Ja, genau.
Geht's hier noch aus.
Ich möchte übrigens stolz vermerken, dass der letzte Podcast auch dank dir einen Tag später nach der Aufnahme schon online war.
Oh yeah.
So, ja, für unsere Verhältnisse super schnell. Okay, Peter, machst du eine Ankündigung über den nächsten Smart Home Podcast oder so? Wann können wir uns erfreuen?
Wann? Weiß ich nicht.
Weißt du noch nicht?
Thema? Weiß ich auch noch nicht.
Magst du aufrufen, unsere super vielen Hörer zum, ich weiß nicht, Themen einreichen? Oder?
Ich habe jetzt eine Themenliste von mal vertwittert, die noch ansteht.
Ja. Ah, okay.
Mal schauen, ob sich jemand findet.
Oder sonst kannst du erzählen, wie schaut deine Social-Media-Präsenz aus vom Smart-Home-Podcast?
Ganz schlecht. Hab weder Facebook-Seite noch Google+. Boah,
sollen wir dir eine einrichten in deinem Namen und in deinem Namen irgendwas posten oder so?
Ich mag kein Facebook.
Apropos, jetzt haben wir ja doch noch ein wichtiges Thema. Das Facebook hat jetzt eine ganz böse Datenschutzänderung.
Ja, ja, und wurde vom Max-Schlemmscher kommentiert.
Nächstes Mal, glaube ich. Was davon erzählen.
Ich kann nur ankündigen, es wird einen Podcast geben.
Also der Smart Home Podcast lebt
weiterhin, ich bin auch in Kontakt mit
diversen Leuten. Kann man dich irgendwie moralisch unterstützen oder noch mehr flattern oder was wünscht er denn
von deiner Menschheit? Nein, ich bin eigentlich mehr Zeit.
Mehr Zeit, also man könnte dir Zeit schenken sozusagen.
Ja genau, überweist mir Zeit.
Überweist man dir Zeit. Passt.
Ja dann.
Mit diesem Aufruf, dem Peter mehr Zeit zu überweisen,
verabschieden wir uns.
Ja.
Bis dann.
Bis dann. Ich drücke da mal drauf.